Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jens Uwe Krause.
Herrlich. Ja, heute seid ihr wieder dran. Heute ist freie Themenwahl. Heute ruft ihr bitte an unter der 0880 5x5 und sagt mir, worüber ihr reden wollt. Das kann wirklich alles sein. Es gibt keine Einschränkungen. Gut, Karneval, Fasching, je nachdem, wo ihr wohnt, ist jetzt nicht mein Lieblingsthema. Aber wenn ihr unbedingt über den Rosenmontag und eure lustige Verkleidung reden wollt, will ich mal kein Spielverderber sein. Aber gerne auch andere Themen. Alles. Alles ist erlaubt. Alles. Fast alles. Ruft an 0880 5x5 und dann reden wir gleich über ein Thema eurer Wahl hier in der Late Line. Bis 1 Uhr haben wir Zeit dazu. Ich bin mal gespannt, was heute so alles kommt. 0880 5x5 oder ihr mailt an talk@lateline.de oder guckt mal auf unsere Seite www.lateline.de. Bis gleich. So, guten Abend nochmal zur Late Line am Montagabend. Ihr könnt anrufen unter der 0880 5x5. Das kostet euch nichts, wenn ihr aus einem deutschen Netz anruft und deswegen versucht es. Ein Thema gibt es heute nicht. Das heißt, ihr dürft anrufen zu was immer ihr wollt, wenn ihr Lust habt, über irgendwas zu reden, wenn ihr euch aufregen wollt, wenn ihr möglicherweise um Rat bitten wollt bei mir oder bei Hörern, dann tut das. Ruft an und seid Teil dieser Late Line, so wie es jetzt der Ismet aus Bielefeld ist. Guten Abend.
Guten Abend.
Was gibt's?
Ja, bei mir ist das Thema Liebe.
Ja.
Sogar vor 10 Minuten war das noch großes Thema bei mir gerade. Weil ich eine langjährige Freundin, also ich habe sie jetzt gut vor 4 Jahren kennengelernt, das war für mich sofort Liebe auf den ersten Blick. Und es ist halt so abgelaufen, dass ich sie dann 2 Wochen bestimmt nicht mehr gesehen habe und dann an einem Bahnsteig stand sie dann plötzlich gegenüber von mir. Und wir haben sofort gesehen, dass zwischen uns, es hat sofort wieder gefunkt und haben gesagt, ey, wir haben uns doch vor 2 Wochen mal gesehen, das war auf einer Party. Und hatten aber auch keinen Kontakt irgendwie in den 2 Wochen. Wir hatten weder noch irgendwie Telefonnummern oder haben solche über Portale uns irgendwie geschrieben. Ja, und dann ist das entstanden. Dann hat ihre Freundin mich mal gesehen und hat mir dann ihre Nummer gegeben. Dann ist das so entstanden mit ihr, das war mehr so freundschaftlich und wir haben uns super verstanden eigentlich. Mhm. Nur dann ist sie in Urlaub für 4 Wochen und ist danach zurück und ich habe mich ständig bei ihr gemeldet und aber sie wollte dann wirklich nicht mehr von mir. Also war dann eine super tolle Freundschaft. Dann hatte sie ja ihren Freund erstmal für 2 oder 3 Jahre. Und ja, und dann zwischendurch hatten wir mal Kontakt. Wenn es bei ihr nicht lief, dann hat sie sich gemeldet bei mir, aber dann war auch nicht mehr drin. Nur dann ist es dann so gekommen, dass wir dann 1 Jahr wieder keinen Kontakt hatten. Und dann vor einem halben Jahr, so gut halben Jahr, ist dann der Kontakt wieder entstanden. Nur in dem Moment, wo der Kontakt wieder entstanden ist, habe ich mich nicht so wirklich an sie herangewagt. So, ich hatte immer das Gewissen, jetzt versuchst du wieder alles und du liebst sie so sehr, aber nur sie will das vielleicht nicht. Mhm. Und ich wusste nicht, für mich war das mehr so ein Risikospiel. Entweder setzt du jetzt wieder die Freundschaft aufs Spiel oder du versuchst es jetzt, aber wenn die dann sagt, nein, Ivi, tut mir leid, das zwischen uns wird nichts, dann habe ich dann die Freundschaft wieder verloren. So, das war so das Risiko, was ich dann aber nicht in Kauf genommen habe. Ich habe gesagt, das machst du jetzt nicht, weil die Freundschaft war mir sehr wichtig, weil ich dachte, wenn ich jetzt die Liebe zu ihr gestehe, sagt sie, nee, das fehlt nicht.
Aber ist es nicht die Hölle, mit einer Frau befreundet zu sein, von der man eigentlich mehr will?
Ja, natürlich. Also das ist für mich, wie ich gesagt habe, eben, das war Liebe auf ersten Blick und wie wir uns dann an dem Bahnsteig also getroffen haben, also sowas läuft dann vielleicht in so einem Hollywood-Streifen und so. Also ich habe mich dann, da war ich wirklich auf Wolke 7. Und
aber es setzte nicht aus dem Nirgendwo eine romantische Musik ein?
Nein, also.
Weil du gesagt hast, das passiert nur so in Hollywood-Filmen und da wäre das ja genauso.
Ja, also ich war auf jeden Fall, also ich kann das so nicht in Worte beschreiben. Das war einfach so, das ist so ein Gefühl von, jetzt hast du, man stellt sich immer vor, jetzt, wann kommt deine Traumfrau oder wann kannst du sagen, jetzt bist du verliebt? Also ich bin jetzt 20 und ich habe mit 20 erst so richtig begriffen, ey, du lebst jetzt schon seit 20 Jahren, aber so eine Person hast du noch nie so sehr geliebt. Das muss ich sagen. Und jetzt, aber die Sache ist ja noch nicht, ich habe noch nicht zu Ende.
Ja, ich weiß.
also dann, ich habe aber vor kurzem vor zwei Wochen, ich weiß nicht, das bist du, glaube ich, wirklich gewesen, dann habe ich von meinem Vorfall erzählt, da wurde mir ein Zahnrad rausgeschlagen.
Ach ja, ja, ich erinnere mich. Grundlos hat man dich nach irgendeiner Party, hat man dir den Zahn rausgeschlagen. Genau. Der wurde aber später wieder eingesetzt.
Super, dass du es noch im Kopf hast.
Also, ich bitte dich.
Ja, also das ist wirklich toll. Auf jeden Fall, das wollte ich dann damals auch noch, das wollte ich noch erzählen. Vor zwei Wochen war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Das war auch mehr so Glück im Unglück dann. Eine Woche vorher hat sie mir gesagt, wir haben uns auch getroffen dann immer. Wir waren öfters immer wieder das Essen und ich konnte nicht wirklich das herausdrücken, was ich denke. Und ich hatte immer das Gefühl, sie sagten, hey, easy, das geht nicht, mehr als Freundschaft ist nicht drin. Und dann sind wir auf jeden Fall eine Woche vorher, bevor die Party dann halt war und da, wo mein Zahnrad rausgeschlagen wurde, hat sie mir gesagt, ja, okay, du kannst an dem Abend, weil die gleich um die Ecke wohnt, kannst du bei mir übernachten. Mhm. Und dann ist es halt so gekommen, dass ein Tag vorher hat sie mir gesagt, nee, das wird doch nichts. Vor der Party, ne?
Mit dem Übernachten wird nichts.
Genau, das wird nicht. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich nachgehakt. Ich dachte mir so, ja, okay, wenn sie das sagt und hat sie ihre Gründe, ich habe jetzt nicht irgendwie nachgehakt. Dann habe ich sie am nächsten Abend dann halt auf der Party gesehen und habe dann auch mit ihr gesprochen und dann habe ich auch gesagt, ich so, warum nimmst du mich jetzt nicht mit? Und sie wollte dann gehen. Ist dann gegangen, ich habe an ihre Hand gezogen und dann ist halt die Treppen runter und ich Treppen rauf und weg war sie. Und dann habe ich mir auch halt ein bisschen ordentlich einen Schuss gegeben und dass dann später alles so passiert ist mit dem Zahn. Dann bin ich im Krankenhaus gelandet. Und als ich im Krankenhaus war, dann gegen 4:30, also morgens um 4:30, habe ich dann ihr geschrieben, ich liege im Krankenhaus. Und aber ich hatte nebenbei auch was anderes am Laufen. Das war eine Affäre. Die ging irgendwie 3 Wochen lang. Aber das lief ja auch in der Zeit, wo ich sie dann wieder, wie soll ich das sagen, als der Kontakt wieder mit ihr entstanden ist, mit meiner besten Freundin. Ist das, also halt, bin ich so zweigleisig gefahren.
Ja, mal gucken, was läuft so.
Ja. Mhm. Und da lief halt zwischen der, mit der Affäre, da lief auf jeden Fall was. Und halt für meine beste Freundin war das halt so ein bisschen blöd. Und als ich dann im Krankenhaus lag und am nächsten Tag dann operiert wurde, hat sie natürlich mein Handy, was auf dem Nachttisch dann liegen lassen hat, hat sie dann genommen. Und ich wurde ja 4 Stunden operiert. Und dann saß sie 4 Stunden vor dem OP-Saal halt. Meine Eltern, die sind halt ein bisschen spazieren gegangen und sie halt mit meinem Handy in der Hand. Und wenn man 4 Stunden vor dem OP-Saal sitzt, und das Handy in der Hand hat, als Mädchen, beste Freundin, dann...
Da checkt man mal die SMS, oder was?
Genau. So ist es gewesen. Und dann hat halt gecheckt und hat alles gelesen. Und dann, als ich dann aus der Narkose wieder aufgestanden bin, hat sie erst gefragt, wie es mir geht. Und dann hat sie gefragt, wer ist Michelle? Ja, also in dem Moment, also das war immer so ein richtiger Schlag. Ja, dann wäre ich lieber länger liegen geblieben. Weil das hat wirklich geschmerzt. Und
um es abzukürzen, mit welchem Resultat? Also wie ist denn dein aktueller Liebesstand jetzt? Mit welcher jetzt bist du zusammen?
Mit der bin ich dann auch zusammengekommen.
Mit der, in die du schon so lange verliebt bist?
Genau.
Also mit der du schon jahrelang einfach nur befreundet warst, in die du aber von Anfang an verliebt warst, mit der bist du jetzt richtig zusammen?
Genau, ja. Also ich kann es selber nicht fassen, also ist dieses Glück. Wir haben jetzt vor einer halben Stunde telefoniert und dann hat sie nicht vergessen, weil sie hat ja alles durchgelesen. Ich meine,
ja, das ist doch schon mal scheiße, oder nicht?
Natürlich, also das ist...
Also ich möchte weder, dass meine Freundin noch irgendein Freund von mir oder eine gute Freundin, während ich operiert werde, mein Handy durchforstet. Das wäre schon so, dass ich so denke, na...
Ja, aber ich kann ihr nichts vorwerfen. Ich meine, sie hat das gute Recht dazu. Also
warum?
Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine beste Freundin. Und in dem Moment lief ja auch was. Also für uns war das so, wir waren kurz vor einer Beziehung. Ne?
Mhm.
Also das war ja...
Spielt auch keine Rolle. Findest du das okay, dass man, wenn man ein Paar ist oder gut befreundet ist, dass man dann auch gegenseitig so, ohne nachzufragen, das Handy durchguckt?
Das nicht. Also das liegt nicht, aber... Also wir sind jetzt auch glücklich, nur dass zum Beispiel gestern, als wir dann da lagen und die sagt zu mir, das werde ich dir nie verzeihen. Und das tut dann weh, weil ich bin super glücklich mit ihr auch. Ja, das ist halt so, was mich so ein bisschen stört. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Jetzt hat sie mir irgendwo eine SMS geschrieben, so, ja, das war scheiße von dir damals und so. Und ich weiß, wie du jetzt darüber denkst. Natürlich denke ich scheiße darüber, weil ich habe den Fehler begangen. Und dann sagt sie auch, jetzt will ich auch keine Antwort jetzt von dir haben und nach dem Motto, jetzt lass mich in Ruhe schlafen. Und
also sie ist jetzt im Nachhinein eifersüchtig, dass du, während sie nicht mit dir zusammen war, du aber eine andere Frau hattest.
Genau.
Hey, Mann ey, aber das ist doch Quatsch.
Ja, aber ich lieb sie einfach über alles. Ich habe wie gesagt, ich habe sie vor 3 Jahren oder 4 Jahren kennengelernt.
Aber jetzt seid ihr hier zusammen.
Ja, genau, das ist richtig. Ja.
Dann ist doch jetzt alles gut.
Ja, aber dass das mal wieder so hochkommt, das stört mich so ein bisschen. Das ist meine erste große Liebe so.
Aber du bist doch jetzt mit ihr zusammen.
Ja, das ist richtig.
Ich verstehe gar nicht, was dich jetzt stört.
Was mich stört, ist, dass es halt so abgelaufen ist und dass das mal wieder hochkommt. So.
Was kommt hoch? Bei ihr diese Eifersucht?
Ja, was heißt die Eifersucht? Sie weiß ja, dass der Kontakt wieder mit uns entstanden ist. Jetzt weiß sie, dass ich halt so zeitgleich gefahren bin. Das heißt zeitgleich, denn die andere war ja für mich, die hat für mich nichts bedeutet. Also ich habe ja keine Gefühle für sie gehabt, weder Gefühle noch irgendwas anderes. Das war für mich halt so eine Affäre und fertig, so 2 Wochen und dann war es auch fertig.
Da ist doch die Sache klar, du bist jetzt mit der Frau zusammen, in die du verliebt bist.
Genau.
Du hast wie auch immer einen Fehler gemacht. Die einzige Chance, die du jetzt hast, ist, durch dauerhaftes, gutes Benehmen ihr Vertrauen so lange zu gewinnen, bis sie dann auch nicht mehr misstrauisch ist und die andere Sache vergisst. Mehr kannst du doch gar nicht machen. Jetzt benehm dich einfach die nächsten 45 Jahre richtig.
Ja.
Und dann wird sie dir schon so in 35 Jahren verziehen haben. Nein, ganz im Ernst. Sei einfach jetzt so ein guter Kerl, dass sie irgendwann diese Sache vergisst und dann ist doch alles gut. Du bist doch schon auf der Siegerstraße. Du hast die Frau, die du liebst. Sie hat dir offensichtlich ja irgendwie verziehen, sonst wäre sie nicht mit dir zusammen. Das nagt noch an ihr. Sorg einfach dafür, dass sie das vergisst und bums, ist die Sache erledigt.
Ja, genau
da,
so.
So, und damit schönen Abend noch.
Ist leicht gesagt, ne?
Naja, aber es ist so, genau so muss man es machen.
Ja, genau.
Sei einfach ein guter Kerl und bescheiß sie nicht.
Nein, das passen wir auf jeden Fall nicht. Nein.
Okay. Ist mit. Bis bald okay. Mal.
Ich melde mich nochmal auf jeden Fall, wie es weitergelaufen ist.
Kostet ja nichts. Macht alles.
Du wärst das immer gut im Kopf. Das ist super. Super interessante Sendung, ganz ehrlich.
Wenn ich schon telefoniere, höre ich auch zu.
Das stimmt.
Okay.
Besser als Domian. Ja.
Dankeschön.
Alles klar.
Tschüss.
Danke. Ciao, ciao.
So, bevor ich den nächsten rannehme, muss ich jetzt erstmal nachdenken. Besser als Domian. Ist das jetzt gut? Ist das im Komplimentebereich? Oder ist das eher so nach hinten raus nochmal ein Tritt in den Hintern? Ich weiß es nicht. So, 0880 5x5, das ist die Nummer der Late Line. Bitte jetzt anrufen mit einem Thema eurer Wahl, so wie es der Michael gemacht hat. Guten Tag.
Jo, hi.
Wir kennen uns ja, aber auch ein alter Bekannter.
Ja, oder wer oder was ist Domino?
Aber du kennst Domian, oder nicht?
Nee.
Ich dachte, das wäre allgemein bekannt. Domian ist quasi die Mutter des nächtlichen Radio-Talks. Der hat jeden Abend eine Sendung bei 1 Live, beim WDR. Das wird zeitgleich auch im Fernsehen ausgestrahlt. Geht bei dem aber immer erst um 1 los. Also wenn wir durch sind, fängt Domian gerade an. Und der Mann heißt Domian, Jürgen Domian. Und so heißt auch die Sendung. Der macht das schon sehr lange, sehr erfolgreich. Und damit hat Ismet mich jetzt gerade verglichen. Und ich bin nicht ganz sicher, was er mir sagen wollte damit.
Naja, dann bist du definitiv doch besser.
Michael, was gibt's? Worüber können wir reden?
Ja, ich habe ganz, ganz viele Fragen an dich. Wie bist du Radiomoderator geworden?
Oh, das ist nur eine von vielen Fragen?
Ja.
Gut, ich will es mal versuchen, kurz zu beantworten. Ich wollte das immer werden. Ich fand das immer super. Ich habe als Kind immer gerne Radio gehört. Ich war auch einer von denen, die bei irgendwelchen Sendungen damals noch mit Kassettenrekordern Titel mitgeschnitten haben. Mich hat das einfach immer fasziniert. Ich habe als Schüler auch mein Praktikum gemacht, damals beim NDR. Aber das war so 2-wöchiges Praktikum. Und ich habe auch in Hannover, wo ich gelebt habe, bin ich immer zur Hannover Messe gefahren, weil da gab's Messeradio. Und das habe ich mir dann angeguckt, habe ich immer durch die Scheibe geguckt. Ich fand das irgendwie immer faszinierend. Ich war also so ein Nerd, ein Radio-Nerd. Und irgendwann hat man mir gesagt, so, wenn du zum Radio willst, dann musst du studieren. Das ist so. Und dann habe ich überlegt, was studiere ich mal? Dann dachte ich, komm, Germanistik, feine Sache, deutsche Sprache, kann nicht schaden. Und in den ersten Semesterferien habe ich dann, weil ich dachte, jetzt brauchst du ein bisschen Geld, für Studieren kriegt man ja nichts, habe ich mich bei damals Antenne Niedersachsen, das heutige Hitradio Antenne, als Praktikant beworben. Da hatte ich Glück, dass die mich genommen haben. Dann war ich da wohl ganz fleißig und habe mich auch nicht so ganz blöd angestellt. Daraufhin haben die gesagt, du bist offensichtlich nicht so ganz bescheuert wie die anderen Praktikanten. Möchtest du bei uns eine Ausbildung machen? Und dann habe ich gesagt, jo. Und dann habe ich das Studium geschmissen und bin beim Radio geblieben.
Das war jetzt
sehr, sehr kurz zusammengefasst. Das war eine glückliche Fügung. Ich glaube im Nachhinein, um das mal so ein bisschen, ja, fast ein bisschen sentimental zu beantworten. Ich glaube sehr daran, dass wenn man eine Sache unbedingt will, und ich wollte unbedingt zum Radio, für mich gab es gar keine Alternative. Ich hatte nicht Plan B oder Plan C. Für mich war klar, Radio machen. Und ich glaube, wenn man eine Sache aus tiefstem Herzen will, dann fügt sich das Schicksal irgendwie auch so, dass es sagt, dann komm, jetzt machen wir dem das möglich. Und so hat man mich dann schicksalhaft auf die richtige Bahn geschubst.
Ja, so war das. Mich hat ein Kumpel am Donnerstag gefragt, was ist, wenn du kein Radiomoderator wirst? Und da habe ich nur so gesagt, ja, ich werde Radiomoderator.
Ach, du willst das auch unbedingt werden?
Unbedingt. Also ich bin momentan, ja, die Technik ist ja schon so weit, was es Internetradios gibt, wie auch Jugendradios, und da bin ich auch aktiv. Und es macht mir einfach so viel Spaß. Ich kaufe mir immer mehr. Also mittlerweile, ich habe heute Geburtstag und jetzt wie zum Studio, Mikrofon, und es macht einfach nur Spaß. Und ich höre mir auch wirklich fast über den ganzen Tag, ich komme von der Schule, Radio an, wie moderiert wird, dann schreibe ich mir die besten Sprüche auf, wie ich moderieren kann. Also, oh. Aber in der Schule ist das eigentlich ganz beliebt, Radiomoderator. Also,
warum? Was fasziniert dich denn daran?
Oh, ich weiß es nicht. So nah mit den Menschen zu sein, hauptsächlich durch das Radio, nur durch so einen Funk, und es macht mir einfach Spaß auch mit der Musik, und ich weiß es auch nicht. Ich kann es jeden Tag machen, es macht einfach so viel Spaß. Oh, und wenn ich in der Schule bin und Französisch, oh Gott, oh Mann, und da fange ich an, auf einmal Mikrofone zu malen oder Musiknoten oder oh Gott. Und mittlerweile, ich gehe auch, wir haben in der Schule ja so eine Jobberatung, und die sind ja voll verpeilt, also die wissen es auch nicht genau, und deswegen wollte ich beide fragen, ob ich Realabschluss mache und dann Ausbildung, oder dann, es gibt ja momentan so eine Ausbildung, also eine Akademie, so, die heißt WAM, und da kann man so Radiomoderation und alles studieren, aber hey.
Ja, das Problem ist, ich glaube, jeder Radiomoderator kann dir eine andere Geschichte erzählen, wie er es geworden ist. Also so einen richtigen, vorgeschriebenen, vorgezeichneten Weg gibt es eigentlich nicht. Natürlich kann man sagen, okay, ich studiere irgendwas und dann bewerbe ich mich und dann gucken wir mal. Aber es gibt auch so viele Seiteneinsteiger, die von ganz woanders herkommen. Also es ist ganz schwer zu sagen, welches jetzt der richtige Weg ist. Du solltest einfach versuchen, so früh wie möglich schon mal Kontakt zu Radiosendern bei dir in der Ecke. Wo kommst du her?
Oh, das ist natürlich ganz blöd. Also ich bin in der Nähe von Kassel, und was, vielleicht kennst du das Wartenburg-Radio?
Nee, kenn ich nicht.
Oh Gott, das ist hier vielleicht das Naheste, was es hier gibt.
Ja, aber egal, sag nichts Schlechtes darüber. Die haben auch zumindest ein Studio, die haben Hörer, auch wenn es vielleicht nicht viele sind, keine Ahnung, ich will denen gar nicht auf den Schlips treten. Versuch einfach mal irgendwo unterzukommen. Und sei es auch nur, dass du mal eine Woche mitläufst oder dir das alles einfach mal anguckst. Irgendwann, sei dir ganz sicher, wenn du bei irgendeiner Radiostation, so klein sie auch sein mag oder so groß sie auch sein mag, wenn du da mal eine Woche mitläufst, irgendwann drückt dir einer ein Mikrofon in die Hand und sagt, hier, mach mal eine Umfrage. So Praktikanten oder Leute, die einfach mal aus Neugier reingucken, die werden gerne mal rausgeschickt, mach mal eine Umfrage zu irgendeinem Thema. Und dann bist du schon dabei. Dann kannst du schon mal sehen, liegt mir das? Kann ich auch Leute auf der Straße tatsächlich ansprechen und denen irgendwelche lustigen oder interessanten Statements entlocken? Bin ich in der Lage, das dann hinterher zu schneiden, zu einer einminütigen Umfrage? Das sind alles so Sachen, das kannst du auch bei ganz kleinen Lokalradios lernen. Da musst du jetzt nicht unbedingt irgendwie beim Hessischen Rundfunk anfangen, sondern da kannst du auch zu einem ganz kleinen Radiosender bei dir um die Ecke.
Auf jeden Fall. Ich habe auch so einen MP3-Player. Und vielleicht kennst du das. Du weißt doch, was Schmidt-Reden sind, oder?
Was sind?
Schmidt-Reden.
Schmidt-Reden?
Ja.
Nee.
Auf jeden Fall. FFH kennst du ja, oder?
Ich kenne ja FFH, ja, aber ich höre es nie.
Ja, das ist ja klar. Auf jeden Fall beim FFH, da sind die Schmidt-Reden und da wird ein Thema vorgeschlagen. Zum Beispiel, das war jetzt schon länger her, mit Thomas Gottschalk. Und da werden auch nach Meinung gefragt, da werden angerufen oder meldet ins Studio oder wird auf der Straße gefragt, glaube ich jedenfalls.
Heißt der Moderator Schmidt?
Nee.
Wieso heißt das denn Schmidt-Reden?
Doch, Uta Schmidt.
Ach so, natürlich.
Doch. Und, ja, okay, Schmidt reden. Mhm. Und ich mache jetzt genau dasselbe bei mir. Doch, jetzt fällt es mir gerade ein, ich habe das Schmidt reden genannt, obwohl ich...
Nicht Schmidt heißt. Obwohl du nicht Schmidt heißt.
Warum habe ich das getan? Egal.
Hast du nie drüber nachgedacht, warum das Schmidt reden heißt?
Nee, ich habe auch gegoogelt und da habe ich gedacht, ach komm, dann nennst du das jetzt einfach Schmidt reden. Und, oh...
Ja gut, dann musst du ändern.
Das mache ich. Ja, die Sendung ist ja schon morgen und ist eingetragen. Au!
Weil sonst fragt dich jemand, wieso heißt denn deine Sendung Schmidt reden? Und wenn du dann sagst, das habe ich bei FFH geklaut, schon schlecht. Da denkst du dir noch bis zur nächsten Sendung was anderes aus.
Ja, aber auf jeden Fall, wie du es gerade gesagt hast, auf der Stadt zum Beispiel fragen, wie das ist, was sagt ihr dazu? Und da habe ich halt den MP3-Player und da kann ich halt auch aufnehmen. Und da habe ich jetzt auch so eine Umfrage gemacht, wie ist das mit Justin Bieber? Also einige mögen ihn, einige nicht. Und jetzt hat er so einen Kinofilm und da habe ich auch mal rumgefragt und da habe ich auch mal ein bisschen aufgenommen und das macht schon richtig Spaß. Dann habe ich das auf dem PC zusammengeschnitten und dann will ich das morgen als so ein MP3-Format abspielen lassen, die Meinungen zu ihm und das ist schon lustig. Das macht mir richtig Spaß.
Michael, bleib da einfach dran, ganz im Ernst und versuch, was ich dir schon gesagt habe, gerade bei einem richtigen Radiosender einfach mal anzuklopfen, die brauchen...
Ja, das wollte ich dich
brauchen
wollte
immer
ich
irgendwie
fragen. Wen. Du, bei welchem Radio bist du? Also jetzt genau, weil ich höre das jetzt hier über UFM,
so, genau.
Die Frequenz.
Meine Heimat ist Radio Bremen. Also Bremen du 4.
Ach Gott, ich bin hier in Kassel, ich komme noch nie nach Bremen.
Ja, aber ihr habt doch da auch Radiosender.
Ja, weil hier ist bald so ein Eintagespraktikum und ich wollte mal wirklich reinschnuppern, einen Tag, wie das mal so ist. Ja. Und
das kannst du nochmal, mach das, ist egal bei welchem Sender. Wenn das ein ganz kleines Lokalradio ist, das ist egal. Einfach nur, dass du schon mal ein bisschen praktische Erfahrung sammelst und guckst, ob dir das immer noch Spaß macht. Und dann hast du ja auch noch ein bisschen Zeit, du bist 14. Bevor du nicht 18 bist.
Das ist das Problem. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, weil in diesem Schuljahr wird entschieden, was ich machen soll. Jetzt den gymnasialen Weg oder Realweg oder den Hauptschülerweg. Okay, Hauptschüler werde ich nicht machen, aber ich weiß nicht, mache ich lieber Real mit Guten oder dann ist der Gymnasiumabschluss doch nicht so gut und dann reicht mir das nicht.
Also je besser der Schulabschluss, natürlich desto besser auch deine Chancen, das ist klar.
Ja, was ist denn besser, ein schlechterer Gymnasiumabschluss oder ein richtig guter Realabschluss?
Also ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, dass ein mittelmäßiger Abschluss am Gymnasium, also ein Abi, ein mittelmäßiges Abi besser ist als ein guter Realschulabschluss.
Was hast du denn gemacht?
Ein mittelmäßiges Abitur.
Das ist schon mal richtig gut hier.
Ja. Und das hinterher fragt auch keiner mehr nach deiner Durchschnittszensur oder deiner Abi-Note, das ist alles egal.
Ja, aber das ist doch alles schwer, oder? Es wird ja alles wiederholt in den Abiturjahren, weil meine Schwester hat jetzt Abitur gemacht, die studiert jetzt mittlerweile Geschichte. Und die hatte schon die ganze Zeit Stress, hat den ganzen Tag gelernt und ich dann so, das kann ich nie machen, ich kann doch nicht den ganzen Tag lernen.
Ja.
Ich kann jetzt schon in der 8. Klasse überhaupt nicht lernen, ich kann das nicht. Wenn ich lernen soll, ach komm, werf das scheiß Buch weg, ist doch scheißegal.
Aber das gehört natürlich auch dazu, Michael. Ne? Und wenn es nur ist, dass du deinen zukünftigen Arbeitgebern zeigst, hier, ich kann mich durchbeißen, ich bin tatsächlich in der Lage zu lernen, Neues aufzunehmen, das muss man natürlich auch können. Also später, wenn du dann beim Radio arbeitest, das ist ja dann auch nicht einfach immer nur hinsetzen und Mikroregler hochschieben und fertig, sondern da musst du ja
genau,
auch...
Genau, ich wollte dich einfach fragen, wie ist das? Erklär's mir.
Was genau?
wie ist das Radio moderieren? Was musst du machen? Wie auch immer.
Das hängt immer von der Sendung ab. Aber nehmen wir mal die Sendung, die, jetzt heute die Late Line. Da muss ich natürlich gar nichts machen. Da ist freie Themenwahl. Da könnt ihr anrufen und Themen vorschlagen. Da sitze ich nur hier und lasse mich überraschen. Ich war heute um ungefähr 10 vor 11 hier im Sender. Um 11, kurz nach 11 geht die Sendung ja los. Also viel Vorbereitung war da nicht. Da musste ich eher zu Hause aufpassen, dass ich nicht auf dem Sofa einschlafe, bis ich hierher fahre. So, also bei dieser Sendung ist die Vorbereitung heute null. Wenn jetzt aber mal irgendein Thema ist, und normalerweise geben wir ja Themen vor, dann bereitet man sich natürlich auf solche Themen vor. Dann machst du im Prinzip nichts anderes als das, was du auch während der Schulzeit machst. Wenn du zum Beispiel ein Referat halten musst oder für eine Klassenarbeit lernst, dann guckst du im Internet, dann recherchierst du, dann liest du unterschiedliche Artikel zu dem Thema, das du dann am Abend präsentieren willst, damit du dir so ein bisschen Wissen zu dem anliest, das du hoffentlich sowieso schon hast. Und dieses Wissen setzt du dann um, indem du ja in Diskussionen darauf zurückgreifst zum Beispiel. Das ist die eine Sache. Wenn du jetzt aber eine andere Sendung moderierst, was ich auch mache, jetzt eine Frühsendung, da hast du natürlich nochmal eine ganz andere Anforderung. Da hast du unter Umständen in einer Sendung 10 verschiedene Themen. Da musst du ein Interview zu Libyen machen. Dann hast du plötzlich ein Gewinnspiel, wo es irgendwie darum geht, lustige Sätze zu bilden. Dann geht es wieder darum, dass du einen prominenten Gast im Studio hast, mit dem du ein Interview führen musst zu seiner aktuellen CD oder zu irgendeinem Projekt. Also verstehst du, da hast du natürlich die Anforderung, sehr viele Themen in kurzer Zeit umzusetzen. Und das, da hilft natürlich die schulische Ausbildung schon, weil du das ja da letztlich auch machst. Da hast du ja auch am Schultag mit unterschiedlichen Themen zu tun. Die musst du begreifen, verinnerlichen, umsetzen, Hausarbeiten machen, Hausaufgaben. Also im Prinzip ist das schon eine ganz gute Schule, ob einem das Spaß macht oder nicht.
Hat dir denn die Schule immer Spaß gemacht?
Nee, also ich überhaupt nicht.
Wirklich gerne zur Schule, aber ja, wenn ich dann denke, oh, jetzt muss ich Französisch lernen, ach du Scheiße.
Aber es ist halt wichtig, dass du dich auch in Themen einarbeitest. Das ist dann auch das, was dich beim Radio erwartet, worauf du keinen Bock hast. Es ist ja nicht so, dass alles, was man als Radiomoderator an Themen moderiert, macht einem ja nicht automatisch Spaß. Und genauso ist es. So musst du dir das vorstellen. Jetzt hast du plötzlich ein Interview, jetzt nehmen wir mal Gaddafi. Das ist vielleicht nicht mein Lieblingsthema, aber hilft ja nichts. Das ist gerade ein wichtiges politisches Thema, das es auch zu bereden gilt. Und deswegen beschäftigt man sich damit, analog in der Schule. Französisch ist jetzt nicht dein Lieblingsthema, aber es ist nun mal gerade angesagt, weil du nun mal Französischunterricht hast. Also musst du einen Weg finden, dich damit zu beschäftigen, um einigermaßen Wissen zu diesem Thema anzusammeln. In deinem Fall, um keine 5 oder 6 zu kriegen. Und in meinem Fall, um ein Interview zu führen, das nicht saublöd daherkommt.
Ja, aber in Französisch bin ich jetzt auch nicht so schlecht. Also eine 1 im Zeugnis. Ich lerne eigentlich nie viel Französisch, aber die Arbeit ist so schwer. Und das waren ja 8 Seiten. Und da dachte ich, ach Gott, ich habe wirklich keine Lust. Aber naja, muss ja wohl sein.
Michael, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass du die nächsten Wochen wieder anrufst, weil dann können wir das die nächsten Fragen besprechen. Ich will jetzt noch nicht die ganze Sendung blockieren mit einer, wie soll ich mal sagen, um mit dir ein Volontariat zu machen. So heißt ja die Ausbildung. Deswegen würde ich mal hier erstmal einen Strich drunter ziehen und sagen, ruf einfach die nächsten Wochen wieder an und dann klären wir die nächsten Fragen.
Ja, okay.
Du bist dann herzlich willkommen und viel Glück. Morgen hast du deine Sendung, ne?
Ja, genau.
Kann ich die irgendwo hören oder ist das wirklich nur so für dich?
Nee, die kann man schon hören.
Wo könnte ich die denn hören?
Könnte ich die dem Jens geben.
Ach, dem Jens, der heute am Telefon sitzt?
Ja, genau.
Ja, bitte, mach das.
Ja, okay. Wie muss ich das jetzt machen? Soll ich ihm das geben oder wie?
Bleib einfach dran und dann kannst du ihm das sagen, was du sagen musst, damit ich die Sendung hören kann.
Ja, okay gut, dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
So, 0800 80 5x5, die Nummer hat auch der Benjamin aus Frieseute angerufen. Guten Tag, Benjamin.
Hallo.
Was gibt's?
Also es ist eher so Schwerpunkt Richtung Liebe und Fernbeziehung und so.
Ah, okay, das klingt danach, als hättest du eine Fernbeziehungsgeschichte am Laufen.
Nicht mehr, also.
Nicht mehr?
Nee.
Weil?
Also das war, heute ist das passiert, da hatten wir so geschrieben halt im ICQ und ihr Ex-Freund ist halt noch stark am Klammern, sie kommt halt aus Mannheim und ich bei Frieseute weg, was der mal eben 5 Stunden Fahrt sind, das heißt, dass ich nicht eben so zu ihr hin kann. Und sie dann einfach so, dass ich mit ihm reden will. Und ich dann so, nein, ich will das nicht. Ich finde das scheiße und weil er hat sie schon verletzt, also körperlich, und sagt auch immer irgendwie, dass er sich selbst verletzt sonst. Und ich ist dann so halt, nein, ich will das nicht. Und sie dann so, nein, doch, dass sie nur mit ihm reden will, dass ich ihr vertrauen soll. Und dann so, nein. Und sie dann so, doch. Und dann ist sie einfach weggegangen, hat noch vorher irgendwas geschrieben und ich habe mich halt aufgeregt, weil ich kenne das ja von meiner Mutter, dass die Hessen etwas dickköpfig sind. Und ja, und dann kam sie halt wieder, hat so erzählt, was sie so gemacht haben. Ich war erst ganz ruhig und sie dann so, dann haben sie sich umarmt. Ich dann so, und sie hat ja vorher noch gesagt, das können wir doch am Telefon besprechen. Ich dann so, nein, ich will das jetzt wissen. Ich, so, ich quäle mich nicht so. Und sie dann, und das, ja, habe ich zu ihr geschrieben, und du schreibst, quäle mich nicht so. Und so, ja, was hast du denn? Und dann bin ich halt total ausgeflippt in ICQ. Also ich habe sie nicht beleidigt oder so. Ich habe halt nur gesagt, dass mir das vom Sack geht, dass sie, Entschuldigung, dass sie immer halt ihren Kopf mit Gewalt durchsetzt. Also sie hat jetzt auf kürzerer Zeit Bluthusten und sie wollte halt nicht ins Krankenhaus. Und ich so, doch, du gehst ins Krankenhaus. Und
sie hatte Bluthusten?
Ja, sie musste irgendwie vom... Ja, und da wurde sie dann halt auch in der Nacht mal ohnmächtig und... Ja, und es hat mich dann halt so irgendwann so aufgeregt, dass ich sie angemacht habe und dann einfach offline gegangen bin, ohne noch irgendwas zu sagen. Und dann war sie halt jetzt sauer. Ich habe jetzt vor rund einer knappen Stunde mit ihr nochmal telefoniert und sie ist sauer und jetzt sagt sie halt, dass Schluss ist.
Und warum? Was ist ihr Grund? Ist ihr zu nervig?
Nee, Vertrauen. Also sie sagte, dass ich ihr nicht vertraue und ich habe mich halt sehr darüber aufgeregt, weil sie denkt jetzt, dass ich daraus eine Vertrauenskiste mache und was eigentlich gar nicht so weit ist, aber ich meine, sie hat eine halbe Stunde vorher geschrieben, dass sie es auch ein bisschen bereut, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat und trifft sich eine halbe Stunde mit ihm zum Reden. Und ich meine.
Aber warte mal, ihr seid aber bis vor einer Stunde wart ihr ein Paar. Ihr wart zusammen.
Ja, kann man so sagen.
Und wie lange war sie von ihrem Ex-Freund getrennt?
Das waren jetzt rund 3 Monate.
Okay, aber er wollte immer noch was, hast du gesagt, er hat ein bisschen geklammert.
Er hat nicht ein bisschen geklammert, also es ging so weit, dass er ihr den Arm gebrochen hat und ja, und die Schwester bedroht hat und es, also ich würde nicht sagen ein bisschen geklammert, also es war schon echt heftig. Und
wie hat er ihr denn den Arm gebrochen, bei was?
Das wollte ich noch nicht erzählen. Also wir waren jetzt noch nicht so lange zusammen, aber wir haben uns doch schon sehr gern gehabt, würde ich sagen. Das hört sich jetzt bei 15-Jährigen für die ganzen älteren Zuhörer jetzt ziemlich doof an, aber halt ist so. Und ich habe ihr halt gesagt, der Typ ist in seinem Ego verletzt und er zeigt halt in allem Möglichen, was er macht, so wie ich das bisher mitgekriegt habe, eine stark ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörung, wenn ihr das was sagt.
Mhm.
Und ja, und das hat sie halt aufgeregt und sie hat daraus gleich eine Vertrauenskiste gezogen.
Fangen wir mal, die einfachste Frage in deinem Fall ist ja, bist du noch in das Mädel verliebt?
Definitiv, ja.
Wärst also auch noch gerne mit ihr zusammen?
Ja.
Ja, dann ist ja schon mal ganz klar, dass es jetzt nicht der Zustand nicht sein kann. Wir gehen jetzt auseinander. Dass man sich streitet und dieses Ganze mit dem Vertrauen, das wird ein Leben lang immer wieder wichtiges Thema sein in jeder Beziehung. Und natürlich ist das wichtig. Ich verstehe aber, dass du, dass sie nicht wohl ist bei der Sache. Dass sie Kontakt zu ihrem Ex-Freund hat, zumal er ihr, wenn das stimmt, schon den Arm gebrochen hat. Da wäre ich auch nicht sehr glücklich, wenn die Frau, in die ich verliebt bin, sich mit jemandem trifft, von dem ich weiß, der hat ihr schon körperlich Gewalt angetan. Also da ist deine Aufregung zumindest sehr nachvollziehbar. Und das würde ich ihr einfach auch so vermitteln, dass du ihr einfach sagst, du, ich mache mir auch Sorgen. Also du bist da mit einem Typen zusammen, der offensichtlich eine Meise hat oder ein Problem hat oder vielleicht sogar professionelle Hilfe braucht, der dir wehgetan hat, der dir einen Arm gebrochen hat. Da mache ich mir natürlich als liebender Freund auch Sorgen. Und deswegen verwechsel das nicht mit Misstrauen, sondern einfach mit Mitgefühl.
Ja, aber sie ist halt ganz stark der Meinung, dass sie diese Situation halt unter Kontrolle hat und das war das Gleiche, was sie hat, halt diesen Bluthusten bekommen hat, weil ich habe mit ihr telefoniert und sie hat dann einfach gesagt, ja, wir liegen jetzt lieber auf, ich will nicht, dass du das mithörst und sie wollte ja nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie hat halt eine panische Angst vor Krankenhäusern. Okay, kann man halt nicht viel machen da. kann man auch die meisten Leute nicht dazu überreden. Und dann habe ich halt am nächsten Morgen mitgekriegt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gekommen ist, weil sie in der Nacht ohnmächtig geworden ist und die, weil die Rippen jetzt ja immer noch am Verheilen sind, im Endeffekt ja noch ein frischer Bruch ist, wollte ich jetzt nicht, dass sie ihn jetzt trifft, weil er ja auch bekannterweise gewaltbereit ist und ein frischer Bruch in der Nähe der Lungenspitzen ist nichts Gutes direkt, ne? Vor allem in der Nähe eines gewaltbereiten 17-Jährigen.
Wieso ist denn die Rippe auch gebrochen?
Also sie sagte, sie hätte da irgendwas im Brustkorb gebrochen gehabt und damit das wieder gerade zusammenwächst, musste der Arzt ihr irgendwie die zwei Rippen brechen.
Mhm. Ja. Weißt du, was doof ist, ist natürlich, dass du wirklich ewig weit weg bist. Ihr seht euch wahrscheinlich auch sehr selten, oder?
Also wir hatten jetzt ein Treffen geplant, aber das ist jetzt halt durch die Trennung.
Aber wie oft seht ihr euch oder habt ihr euch gesehen bisher?
Also über Camchat kann man nur sagen bisher. Und
richtig in echt noch gar nicht?
Nein, also wir waren jetzt erst eine Woche zusammen und ja, und es ist halt etwas schwierig und mein Vater kann man es nicht so gut erklären, ja, ich habe da ein Mädchen im Internet kennengelernt, weil er ist da etwas schwer paranoid in Sachen Internetsucht. Und
kann man auch verstehen, Eltern machen sich auch mal Sorgen, das wird sich auch nicht ändern. Aber das verändert die ganze Sache natürlich nochmal, Benjamin, wenn du sagst, ihr kennt euch nur übers Internet. Und ihr wohnt so weit auseinander, ihr seid beide 15, ihr werdet wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nicht in derselben Stadt wohnen, weil das ist ja ausgeschlossen, dass du jetzt sagst, mit 15, ich breche jetzt die Schule ab und ziehe nach Mannheim. Und
ja, das bin ich ausgeschlossen.
Werde da irgendwas, was auch immer man da werden kann. Und das ist natürlich blöd. Vor allem, wenn man jemanden wirklich nur über Telefon, über Internet, mit jemandem nur auf diese Art und Weise kommuniziert, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Also diese Beziehung zu führen, die ausschließlich über Webcams funktioniert, halte ich auch für schwierig. Und deswegen würde ich jetzt mal blöd sagen, steigere dich vielleicht doch nicht zu sehr in diese Sache rein. Ich hab anfangs gedacht, ihr hättet eine Fernbeziehung, seht euch am Wochenende, aber unter der Woche nicht. Aber wenn ihr euch noch nie gesehen habt und beide 15 seid, da muss an dieser Stelle dieser altväterliche Rat kommen, häng es nicht zu hoch, das wird nicht die letzte Frau in deinem Leben sein. Und ich glaube, bei dieser Distanz, die ihr habt, da wird das Frustpotenzial mit jedem Monat größer werden. Weil du wirst nie ganz Teil ihres Lebens sein, weil die meiste Zeit findet ihr Leben ohne dich statt. Ihr seid habt nur eine gemeinsame Zeit, wenn ihr gleichzeitig am PC sitzt oder wenn ihr euch SMS schreibt, aber das reicht meiner Meinung nach auch nicht für eine wirkliche Beziehung. Weil ihr erlebt keine normalen Sachen miteinander. Ihr geht nicht ein Eis essen zusammen oder ihr guckt euch vom Fernsehen irgendwas an. Ihr geht nicht ins Kino. Also all diese alltäglichen Sachen, die man in einer Beziehung macht, könnt ihr ja gar nicht machen. Und ich halte das für sehr, sehr wichtig.
Naja, aber es war halt, das war was anderes. Das war auch was ich bei jetzt normalen Beziehungen war das noch nicht so. Ja, es war halt, also auf irgendwie von den Fragen jetzt irgendwie um einiges, also so Fragen des Lebens wie, was ist deine größte Angst und...
Ja, ja, aber das zum Beispiel sind Sachen, die kann man am Internet immer, da ist man auch ein bisschen, das wirst du mir bestätigen, ein Stück weit ein anderer Mensch. Wenn man am PC sitzt und chattet, da ist man natürlich auch immer wesentlich mutiger, offener als im richtigen Leben. Ich würde fast befürchten, wenn ihr euch dann irgendwann trefft, ohne diese Schutzwand PC-Bildschirm, dass du merken wirst, das ist mal was ganz anderes, mit jemandem am Tisch zu sitzen und über solche Sachen zu reden oder ob man zu Hause sitzt an seiner Tastatur oder über irgendwelche Webcams und Mikros miteinander redet. Ich glaube, solange ihr euch nicht wirklich mal getroffen habt und kennengelernt habt, ist das sehr, sehr schwierig. Ich würde den Kontakt an deiner Stelle versuchen, aufrecht zu erhalten, denn wenn du diese Frau oder dieses Mädel liebst, dann musst du sie ja nicht jetzt in den Wind schießen. Das soll ja nicht die Quintessenz des Gesprächs sein, aber versuch den Kontakt aufrecht zu erhalten und erwarte aber nicht zu viel. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß, aber das Einzige, was ich dir jetzt raten könnte, dass du einfach sie ein bisschen besser kennenlernst, dass sie ein bisschen unverbindlicher zusammen seid und dass du nicht so dieses Besitzdenken hast, so wir sind jetzt zusammen Und jetzt habe ich auch ein Recht darauf, dir zu sagen, wann du zum Arzt gehen musst und mit wem du dich triffst und mit wem nicht. Das ist natürlich in einer solchen auseinandergerissenen Beziehung zu viel. Ich glaube, sei einfach für sie da, sei so ein bisschen, betrachte sie einfach als Chatfreundin. Was sich da irgendwann daraus entwickelt, wirst du ja sehen, aber ich würde bei so einer Sache jetzt noch nicht von wir sind jetzt zusammen reden, weil das seid ihr definitiv nicht. Dafür seid ihr viel zu weit auseinander und dafür erlebt ihr viel zu viel ohne den anderen. Und das kannst du ja selber auf die Uhr gucken, wie viele Minuten am Tag ihr wirklich zusammen seid. Bricht den Kontakt nicht ab, versucht die vielleicht auch bei ihr, wenn sie das jetzt falsch verstanden hat, zu entschuldigen, aber dass wenigstens der Kontakt bleibt, dass ihr euch regelmäßig trefft im Chat und dann mal gucken, was draus wird.
Ja.
Klingt alles immer so, ich weiß, dass wenn man verliebt ist, dann kommen solche Ratschläge einem nicht gerade sehr gelegen, aber alles andere, häng es nicht so hoch. Ihr seid nicht wirklich ein Paar im klassischen Sinne einer Beziehung und so würde ich es eher betrachten. Wie eine Freundin, die man im Internet kennengelernt hat, die man mag und mit der man einfach sich gerne weiter austauschen möchte. Und wenn dir das so viel bedeutet, mit ihr dich auszutauschen, dann mach das weiterhin, aber ohne diesen Hintergedanken, das ist meine, die gehört mir.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, also, ja.
Versuch das mal. Und ich lade dich herzlich ein, in 4 Wochen wieder anzurufen, um mir zu sagen, was passiert ist. Und das interessiert mich auch tatsächlich, dass du mir mal sagst, es hat was gebracht, wir haben einen Kontakt, der ist ein bisschen entspannter jetzt. Da kann immer noch was draus werden. Es wird auch Fälle geben, wo Leute wie du 5 Jahre so eine Beziehung geführt haben und plötzlich wurde wirklich eine Beziehung daraus, weil ihr dann in einem Alter wart, wo ihr zusammenziehen konntet, was weiß denn ich. Aber ich würde einfach jetzt mal sagen, mal den Ball ein bisschen flach halten und einfach die Kirche im Dorf lassen, sozusagen.
Ja.
Benjamin, melde dich gerne wieder und sag Bescheid, ob was aus dieser Geschichte geworden ist.
Okay, ich versuche durchzukommen.
Danke dir.
Okay, schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Beziehungsratgeber. Und trinke viel. Und habe mir angewöhnt, am Mikrofon zu schlürfen. Man soll ja eigentlich nicht schlürfen, aber ich habe es mir angewöhnt, damit ihr euch nicht wundert, warum redet er nicht. Das ist dann immer, weil ich dann gerade was trinke. Hätte ich Michael noch sagen müssen, der Radiomoderator werden will, wenn er mal während der Sendung was trinkt, immer geräuschvoll, damit die Leute wissen, ah, der trinkt gerade. Und ganz wichtig auch, damit auch alle wissen, das hat ihm geschmeckt. So, hier der Michael, weit über 15, nämlich 35 jetzt schon. Jetzt kommen die Erwachsenen, ist ja auch spät schon. Aus, von wo kommst du her?
Können wir das weglaufen?
Oh.
Ja, okay. Das wird sich, denke ich, aus dem Gespräch ergeben, warum ich das nicht mal an die Glocke hänge.
Okay, Michael aus Deutschland?
Ja, aus Deutschland, ja. Aus Hessen.
Ah, siehst du, das reicht mir reichen. Der hessische Michi hat welches Thema?
Ja, ich habe morgen Gerichtsverhandlung wegen Körperverletzung. Ding ist, angezeigt hat mich meine Frau, ja. Das zu Recht.
Ah.
Und ich habe eben so ein bisschen die Planlosigkeit im Leben vom 14-Jährigen gehört. So, was soll ich tun, was soll ich machen? Radio Bremen hin und her. Und ich hatte mich animiert anzurufen. Ich war gerade auf dem Weg Kippen holen und hatte das im Radio. Und dann dachte ich mir, komm, dann rufst du mal schnell an und guckst du mal, was dabei rauskommt.
Also verstehe ich das bisher richtig? Ist, ja. Lass mich ganz kurz zusammenfassen, ob ich es richtig verstehe. Du hast offensichtlich deine Frau verletzt, körperlich.
Ja.
Und daraufhin hat sie dich angezeigt und morgen ist die Verhandlung.
Morgen ist die Behandlung. Wir verstehen uns gut, immer noch. Also das heißt, ja, wir sind für die Kinder da, es gibt keinen Ärger. Und sie hätte mir übler mitspielen können, hat sie nicht getan, dafür bin ich ihr auf ewig dankbar. Ich weiß, dass Blumensträuße, Geschenke, Worte können das nicht rückgängig machen. Nur das Leben geht weiter. Und es ist, man muss an der richtigen Stelle die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen, du gehst zur Polizei, du meldest dich da, als das kam, du gibst deine Aussage auf, ja, und stehst dazu. Und es geht einfach immer weiter. Ich habe dann einen Drogenentzug angefangen und die Sachen hätte ich nicht in unserer Ehe gemacht.
Mhm.
Ja. Und diese ganze, für mich ist eine Quintessenz erkennbar, vielleicht für andere Zuhörer jetzt nicht und für dich auch nicht. Wahrscheinlich denken jetzt so, was ein Schwein oder was auch immer. Das Ding war, ich hatte vorher einen guten Job, ich habe gut verdient, dann bin ich arbeitslos geworden, ungerechtfertigt. Und so nahm das seinen Lauf, was ich eben meinte, das Leben versucht immer wieder einen runterzudrücken. Aber es geht trotzdem immer weiter. Ja. Man muss halt nur die richtigen Werte im Kopf behalten.
Ich weiß nicht, ob du darüber ausführlicher reden willst, aber mich würde natürlich interessieren, wie war die Chronologie? Du hattest einen guten Job, warst mit dieser Frau, mit deiner Ehefrau glücklich, alles war wunderbar, ihr habt Kinder zusammen. Wurdest du dann arbeitslos und in der Chronologie dann auch drogenabhängig?
Nee, das war schon 15 Jahre. Also es geht schon, bis letzten Oktober waren es 15 Jahre.
Was heißt drogenabhängig? Von was? Was hast du genommen?
Also, ja, es war Amphetamin, Kokain. Das ist eigentlich, ja, außer halt die harten Sachen. Aber das ist halt eine kleine Kopfsache, wenn du morgens als erstes, anstatt einen Kaffee zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen oder ein Brötchen zu essen, deine Nase ziehst. Das sind dann schon Unterschiede gewesen. So war die Chronologie.
Und wie kam es dann zu dem Tag, zu dem Abend, keine Ahnung, wann das stattgefunden hat, dass du deiner Frau wehgetan hast, dass du sie verletzt hast?
Ich bin arbeitslos geworden und am Anfang der Arbeitslosigkeit, ja, jetzt mache ich das, jetzt renoviere ich daheim hier das und dann mache ich das. Und wenn man dann immer wieder die Absagen bekommt von Arbeitsstellen oder das Arbeitsamt kümmert sich nicht um einen, ja, man bekommt überhaupt keine Angebote, dann fängt man an, sich nutzlos zu fühlen. Ja, dann wird man wirklich der typische Fernsehgucker von morgens bis abends. Ja, und dann ist auch alles andere in Gefahr und auf der Kippe. Ja, und vielleicht hätte ich da einfach mal reden müssen, mehr auf sie hören müssen, keine Ahnung. Also,
aber was ist denn dann vorgefallen?
Das war sonntags, das war ein Streitgespräch, keine Ahnung. Wir haben uns dann irgendwie ganz, ganz doof in die Wolle bekommen, wegen Nichtigkeiten. Und ich muss dazu sagen, ich bin Brillenträger, relativ kurzsichtig. Wie ich sehe auf deinem Bild, bist du auch Brillenträger.
Ich bin auch sehr kurzsichtig.
Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt geh mal in den Keller, mach irgendwas im Keller und da bricht mir die Brille auseinander. Und am nächsten Tag im Rahmen der Umschulung sollten wir Mathe-Klausur schreiben. Also Druck war hoch, bricht mir die Brille, keine Ersatzbrille. Dann fällt mir noch die eine Hälfte runter, fällt auf die Fliesen, zerbricht, noch doppelt schlimm, weil man hätte sie ja kleben können, ja, wie in den Filmen, ja, schön mit Leukosilk in der Mitte. Und dann war einfach Blackout. Da war einfach.
Man muss an dieser Stelle, entschuldige, dass ich unterbreche, wirklich dazu sagen, das ist für einen kurzsichtigen Brillenträger wirklich die Hölle. Wenn die Brille, ich hatte zwei Situationen, die mich auch an den Rand der Verzweiflung brachten. Die eine war, dass ich mich mal im Bett auf die Brille gerollt habe, weil ich die irgendwie nicht abgenommen habe, weil ich so müde war. Und ich hörte nur Knack und da war sie kaputt. Ja. Und wenn du plötzlich keine Brille mehr hast als stark Kurzsichtiger, da fühlst du dich wirklich wirklich wie behindert. So als hätte man dir da alles weggenommen, was du brauchst zum Leben. Und dann hatte ich das mal in einer öffentlichen Sauna, wo jemand meinen Bademantel versehentlich genommen hat.
Okay.
Und da steckte die Brille in der Tasche. Und da war ich halt in dieser öffentlichen Sauna und hab gemerkt, ach du Scheiße, jetzt ist meine Brille weg und musste wirklich zu jedem in dieser öffentlichen Sauna so ganz dicht dran. Und da habe ich mal sehen, was sie für einen Bademantel tragen. Nein, ist nicht meiner, bis ich endlich diese Brille wieder gefunden habe. Also soweit kann ich das noch nachvollziehen, dass man, wenn man aber wenn man einen beschissenen Tag hat und dann geht einem auch noch die Brille kaputt, verstehe ich schon mal, ist schon mal die Kacke am Dampfen. Aber jetzt erzähl weiter.
Ja, wie gesagt, da war dann die Kacke am Dampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann sind dann mehr als Worte gefallen und das ist halt absolut unentschuldbar.
Aber hast du sie geschubst oder hast du sie geschlagen?
Das ging schon richtig vorwärts.
Oh.
Ja. Also das war halt wirklich der Druck im Hinterkopf, dass ich jetzt noch diese Arbeit am nächsten Tag schreiben muss. dass ich jetzt erstmal nicht weiß, wie komme ich überhaupt zu dem Punkt hin, ja, wie mache ich das, wie regel ich das mit meiner Brille, ja, mit dem kaputten Glas, wie lange wird das dauern, ja, und das sind halt alles so Ängste, die dann auf einmal kamen und die dann mich explodieren lassen haben, und das ist absolut verkehrt, auf jeden Fall. Ja, da muss man immer noch Herr seiner Gedanken sein.
Ohne Frage. Also so sehr die Kacke am Dampfen ist, wenn die Brille kaputt geht, das natürlich...
Das ist meine Schuld, nicht ihre. Das ist
eine Entschuldigung für schlechte Laune, aber natürlich nicht für körperliche Gewalt. Das heißt, du hast sie richtig verprügelt, oder was?
Ja. Jetzt, ja gut, das ist natürlich jetzt nicht, als bräuchte ich jetzt einen Sandsack.
War sie denn verletzt?
Blaue Flecke hat sie schon gehabt, sonst... Ja, mal schauen. Sonst wäre das, glaube ich, nicht von öffentlichem Interesse gewesen.
Waren denn eure Kinder dabei?
Die waren leider dabei.
Das heißt, die haben das auch mitgekriegt?
Die haben das auch mitgekriegt.
Jetzt ist natürlich echt eine schwierige Sache. Jetzt sagt natürlich wahrscheinlich jeder, der das hört, oder die meisten sagen, was für ein Assi-Arschloch. Schlägt nicht nur seine Frau, sondern macht das auch noch vor seinen Kindern. Also das kannst du verstehen, dass Leute das sofort über dich denken.
Vollkommen, vollkommen. Also deshalb stelle ich mich jetzt auch freiwillig mehr oder weniger hier im Radio zur Schau, in Anführungsstrichen. Ich stehe auch dazu, ich würde da auch keine Ausflüchte suchen. Ja, ich habe das getan, dafür stehe ich gerade, und im Endeffekt dann doch vielleicht, Leute, überlegt euch, bevor ihr die Hand hebt. Ja, das kann übel enden. Ja. Also nicht nur übel jetzt, was auf mich jetzt gerichtlich zukommt, im Endeffekt.
Ja, aber das Schlimme ist ja, ich glaube, jemand wie du, oder würde ich jetzt mal denken, überlegt ja nicht so, jetzt verprügle ich meine Frau, sondern das sind ja dann immer, wie bezeichnet man das, als Kurzschlusshandlung. Und ich glaube, wenn das in einem schlummert, ist das auch verdammt schwer zu kontrollieren. Also ich will das hiermit jetzt gar nicht entschuldigen, sondern ich will damit nur sagen, dass du, glaube ich, niemanden, der zur Gewalt neigt, der das vielleicht in sich trägt, damit einen guten Tipp gibst, zu sagen, denk vorher nach, bevor du zuschlägst, weil ich glaube, das ist dann einfach so Kurzschluss, bam, und dann passiert das. Ja. Eher müssen solche Leute wie du therapiert werden, zu Psychologen gehen, zu Ärzten, die dir helfen, diese Gewaltbereitschaft, die in dir ist, tatsächlich wegzukriegen und zu kontrollieren. Ich glaube, ein einfaches Denk nach, bevor du die Hand hebst, wird nicht helfen.
Nee, natürlich nicht. Also da ist natürlich die Sache, dann holt euch Hilfe. Es gibt genug Ansprechstationen in jeder Stadt. Ich habe das auch gemacht. Ich bin in psychologischer Beratung.
Bist du denn vorher schon mal gewalttätig geworden, anderen gegenüber?
Nee, eigentlich nicht. Also Freunde und Bekannte, die können jederzeit kommen. Also ich habe hier Haus zur offenen Tür, die sind immer herzlich willkommen. Die können jederzeit Hilfe von mir verlangen. Das ist halt dieser innere Druck auch gewesen. Wir haben es mal aufgelöst, wie gesagt, beim Psychologen. Man fühlt sich halt wenn man die Familie ernährt hat vorher, und dann kommt die Arbeitslosigkeit, dann bekommt man vielleicht noch einen Job, den man sich selbst sucht, nicht gefördert. Dann wird man immer wieder zurückgestuft, ja, dass solche Sachen halt sich dann auch aufstauen. Dass man sich einfach dann absolut wehrlos, hilflos und mit, keine Ahnung, was man noch für absolute Armen fühlt, aber auch keine Entschuldigung.
Kannst du dir im Nachhinein erklären, nochmal, ich finde es ja schon natürlich schlimm genug, jemanden zu verprügeln, seine Frau nochmal schlimmer, das vor seinen Kindern zu machen, kannst du dir im Nachhinein erklären, egal, Arbeitslosigkeit, Brille kaputt, all diese Sachen, trotzdem würde ich denken, hat ja jeder, in Anführungszeichen normale Mensch, einen Schutzmechanismus, der ihm sagt, das tut man nicht. Und schon gar nicht vor seinen, also es klingt jetzt doof, schon gar nicht vor seinen Kindern, aber du hättest ja eigentlich einen doppelten Schutzmechanismus haben müssen. Zum einen den, der dir sagt, man verprügelt keine Frau, und der zweite, der dir sagt, und meine Kinder sollen das erst recht nicht mitkriegen. Wie konnte das sein, dass beide Schutzmechanismen kläglich versagt haben?
Das kann ich dir nicht erklären. Da bin ich heute noch am Rätseln.
Was erwartet dich jetzt morgen bei dieser Verhandlung?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich, wie gesagt, auch das werde ich so akzeptieren.
Das heißt, du gehst da auch hin und wirst das nicht abstreiten, sondern wirst sagen, so war es, genau wie sie sagt. Schuldig im Sinne der Anklage.
Ja, wenn man mir die Möglichkeit gibt, das vielleicht ein bisschen zu erörtern oder was passiert ist, das etwas genauer zu erörtern, dann werde ich das tun, ja. Ja, ich sage natürlich auch, ja, was ich auch zu Anfang gesagt habe, mich da entschuldigen, was natürlich jetzt, ja, sag ich mal, witzlos ist, ja, passiert. Aber ich habe das gemacht und dann muss ich zustehen. Punkt. Da gibt es keine Diskussion, keine Ausrede.
Wie lange ist das her?
Das ist jetzt halbes Jahr her.
Hat sie dir denn wieder erwarten verziehen oder ist, du hast glaube ich irgendwann im Gespräch gesagt, ihr habt noch einen ganz guten Kontakt.
Wir haben Kontakt halt auch für die Kinder oder wenn es um, ja, es kommt ja noch Post für sie oder gemeinsame Post, die wir klären müssen, das klären die Erwachsenen.
Also sie ist ausgezogen mit den Kindern?
Sie ist mit den Kindern ausgezogen.
Wie geht's dir jetzt? Wie beschissen fühlt man sich, wenn man das hinter sich hat?
Ja, das ist... Ich sag's mal mit einem Bild, weil ich glaube nicht, dass jeder Dante kennt und sein Purgatorium, aber das ist jetzt meine persönliche Hölle.
Hm. Ja, das glaube ich. Wird das denn morgen schon entschieden, welche Art Strafe du bekommst? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was für eine Art Strafe man da kriegt? Also Körperverletzung?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber auch was soll ich sagen? Ich bin da nicht auf dem Bazar und ich habe auch kein Recht zu feilschen. Ja,
aber kann ja sein, du wirst ja irgendeinen Anwalt wirst du ja haben, hat man ja automatisch.
Nee, ich habe keinen Anwalt.
Ach so, echt nicht? Hat man nicht immer einen Anwalt?
Nee.
Ach so, ich dachte, Pflichtverteidiger oder so.
Nee, also ich weiß nicht, ob da einer morgen auftaucht, aber ich, ja, wie gesagt, das...
Ja, Michael, dann hol dir die Strafe ab, die dir verdammt nochmal zusteht.
Ja, danke.
Ja, ist ja so. Also ich meine, das wäre jetzt auch das Dürfste, wenn du da morgen dich hinstellst und das versuchst, mit der kaputten Brille zu entschuldigen.
Ach, Quark.
Ist klar. Also natürlich, ich weiß, was du meinst, dass man mal einmal zumindest erzählt, wie es zu diesem Kurzschluss, zu diesem doppelten Kurzschluss kommen konnte. Und das ist natürlich auch, wird auch morgen bei der Verhandlung passieren, dass die dich fragen, wie konnte das passieren. Aber alles andere, da musst du jetzt tatsächlich durch. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob man da in den Knast kommt, ob ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wie schwer die Körperverletzung war. Nee, glaube ich auch nicht. Aber weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin kein Jurist. Aber auf jeden Fall, was immer dir da an Strafe angeboten wird, nimm es. Und du hast ja offensichtlich, und das ist ja das einzig Positive, du irgendwas draus gelernt. Du hast dein Leben einigermaßen in den Griff gekriegt, Drogenentzug, psychologische Hilfe. Also immerhin hat dieses schreckliche Erlebnis ja doch was ausgelöst, was man als positiv bezeichnen könnte. Und wenn's das ist, was am Ende dabei rausgekommen ist, dann hat es ja doch irgendwie was Gutes gehabt. Und wenn deine Frau dir dann irgendwann noch verzeiht und deine Kinder dich nicht für ein Monster halten, dann hast du ja eine zweite Chance. Hey, Michael, ich drück dir trotz allem für morgen die Daumen, aber red dich da nicht raus, sondern nimm das an, was du verdient hast.
Nee, da gibt's nichts rauszureden.
Danke, dass du angerufen hast.
Ich danke euch für die Zeit.
Jo, tschüss.
Jo, ciao.
So, dann machen wir jetzt weiter hier mit Zoe. Sagt man Zoe?
Zoe.
Zoe, du bist 13.
Jo.
Ich sag mal ganz kurz nochmal die Telefonnummer für alle, die Lust haben, hier anzurufen. Übrigens mit einem Thema eurer Wahl. Heute gibt es keine Vorgaben. Ihr könnt anrufen 0800 80 5 mal die 5 und irgendwas bereden, was ihr wollt. So wie es Zoe getan hat. Und was ist denn dein Thema?
Ja, also ich bin totaler Matzen-Fan.
Matzen-Fan, okay.
Ja, und ich komme aus Ulm und die spielen ja jetzt am Sonntag in Ulm. Und da gehe ich mit zwei total tollen Freundinnen hin, mit der Anuk und mit der Ju. Das muss man ja mal kurz erwähnen.
Anuk und Ju?
Ja.
Okay. Mhm. Ja, ich habe nur noch mal den Namen. Also Anuk, den Namen, der sagt mir was, aber Ju, oder ist das ein Kürzel für Julia?
Julia heißt sie.
Achso, siehst du, okay. Anuk und Ju. Ja. So, mit den beiden gehst du dahin.
Oh.
Ist das dein erstes Konzert?
Nein, ich war schon auf mehreren. Also auf dem ersten Konzert war ich, glaube ich, mit 8.
Was war das?
Oder die Toten Hosen.
Du warst mit 8 auf einem Toten Hosen-Konzert?
Ja.
Oh, okay. Was war denn dein bisher bestes Konzert?
Das war Pink. ganz vorne und ich stand ganz vorne und sie war fast vor mir. Also so richtig vor mir.
Da warst du richtig früh schon in der Halle. Warst du dann eine von denen, die losgerannt ist, als die Hallentüren aufgegangen sind?
Das war gar keine Halle, das war, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber es war so, das war so wie so ein Schloss eigentlich, das war Open Air.
Ah, okay.
Aber von Konzerten war ich schon auf vielen. Ich war dreimal bei den Toten Hosen, dann, wo war ich noch? Live Aid in Berlin. Dann war ich bei einem von den Silvesterkonzerten. Da gibt es ja immer am Brandenburger Tor so große Silvesterkonzerte.
Stimmt. Die werden auch manchmal im Fernsehen übertragen, ne?
Ja, also meistens werden sie schon übertragen. Ja. Kommt da zwar zum Teil echt Scheißmusik.
Aber muss man doch aber immer irgendeinen Erwachsenen dabei haben bei solchen Sachen. Wer geht denn mit dir da immer hin?
Also, ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt, meine Eltern sind getrennt, mein Vater wohnt noch in Berlin, ich bin jetzt mit meiner Mutter nach Ulm gezogen. Und also jetzt auf das Silvesterkonzert ist mein Vater mitgegangen mit seiner Freundin. Und ansonsten bin ich auf den meisten Konzerten mit meiner Mutter.
Das heißt, da muss deine arme Mutter zu den Toten Hosen, zu Pink.
Nein, das ist so, also Pink-Karte habe ich jetzt zum Geburtstag bekommen, letztes Jahr. Und dann halt, weil ich darf da ja noch nicht alleine hin, hat sie gesagt, dann ist es halt Geburtstagsgeschenk, weil sie kommt auch mit. Und Tote Hosen und so habe ich, also da ist meine Mutter schon so ein bisschen so in der Musikrichtung, was ich gar nicht mal so schlecht finde.
Ja, sei froh. Also meinst du, wie viele Eltern sagen würden, nee, also zu den Toten Hosen, bist bekloppt. Aber da hast du ja Glück gehabt. So, und jetzt Matzen, das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes.
Oh, eine Sache noch, ich habe ein Autogramm von Campino, das ist der Sänger von den Toten Hosen.
Das weiß ich doch, natürlich.
Total cool.
Wo hast du das Autogramm her?
Die Freundin von meiner Mutter, die kennt den irgendwie und die ist dann, wollte eigentlich, dass ich mitkomme und so, aber irgendwie haben wir es da nicht gekriegt und hat dann ein Autogramm für meine Mutter und mich von dem geholt.
Nicht schlecht. Dann kennst du ja sicher auch Breiti.
Das ist doch Bassist oder sowas, glaube ich.
So genau weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich weiß nur, dass ich mit dem vor Jahren mal Ostereier ausgeblasen und angemalt habe. Beruflich allerdings. Ich weiß gar nicht, was macht denn Breitin? Ich bin überhaupt kein Toten-Hosen-Fan, aber der war irgendwann mal bei uns im Studio, weil Campino wieder keine Zeit hatte. Es gab eine ganze Zeit lang, du wolltest natürlich, wenn du ein Interview mit den Toten Hosen gemacht hast, wolltest du immer, will ja jeder mit Campino sprechen. Ist ja klar.
Ja.
So, aber eine Zeit lang ist Campino nicht zu diesen Radiointerviews gegangen und schickte dann immer so Breiti und Andi und wie sie alle heißen. Da war man immer schon ein bisschen enttäuscht, weil man dachte, Breiti, was soll ich mit dem denn? Und ich weiß aber, dass ich mit dem dann aus einer Verlegenheit heraus, weil ich auch nicht wusste, was ich mit dem reden soll, und es war gerade Ostern, dass wir dann zusammen im Studio saßen und Ostereier ausgeblasen haben und die dann auch angemalt haben. Es war eine sehr unwirkliche, aber im Kopf gebliebene Situation. So viel zu den Toten Hosen. Und das Autogramm, ja. Und das Autogramm von Campino hast du jetzt wo? Hängt das überm Bett? Ist das in einem Album?
Das ist an meiner Tinnwand geheftet.
Da hast du ein Loch reingemacht?
Ja. Nein, also ich habe so eine Pinnwand und da habe ich halt so eigentlich Großteils meiner Konzertkarten und so. Und jetzt in meinem neuen Zimmer kommt es wahrscheinlich an die Tür dran.
So, jetzt aber ist übrigens der Gitarrist der Toten Hosen. Erfahre ich gerade. Breiti ist der Gitarrist.
Fast.
Und jetzt Matzen, wann ist das nochmal? Sonntag.
Am Sonntag.
Und da freust du dich schon drauf?
Ja, total. Weil also Matzen gehört so zu meinen Lieblingsbands. Ansonsten, ich weiß nicht, ich finde es halt dumm, wenn Leute so klischeehaft sagen, deutsche Musik scheiße.
Mhm.
Also ich kenne halt ein paar, die wirklich so, weil, okay, ich höre echt viel deutsche Musik. Also meine drei Lieblingsbands sind halt so Clouseau, mag ich total gerne.
Mhm.
Matzen und so eine Berliner Band noch ist ein bisschen, kennt eigentlich kaum jemand so von meinen Freunden und die es dann durch mich kennen, sind es eigentlich nur scheiße.
Oh.
Bonaparte,
okay.
Ja, ist so richtig freaky Musik, so Indie.
Aber das Schöne ist doch an deutscher Musik, das sagen sowohl die Volksmusikfreunde als auch die, die Matzen hören oder die Toten Hosen. Man versteht die Texte und man kann sich mit den Texten identifizieren, auseinandersetzen, was bei englischen Texten unter Umständen, wenn man die Sprache nicht so beherrscht, ein bisschen schwieriger ist.
Ja, also Bonaparte ist jetzt so großteils Englisch, mal auch ein bisschen Deutsch so. mit drin. Ich weiß nicht, ich finde eigentlich so vom Text her zum Teil englische Texte interessanter, weil dann ist es so, denkst du dir so, ach, das Lied klingt cool, wenn man irgendwie im Radio hört. Dann, also ich bin so drauf, wenn ich irgendwie ein Lied höre, was ich echt cool finde, setze ich mich dann irgendwie an den Computer und gucke, weswegen wurde es geschrieben, was ist das, also meistens die meisten Sachen, okay, ich bin jetzt nicht die Eins in Englisch, aber die meisten Sachen kann ich so grob schon übersetzen. Mhm. Dann gucke ich halt erstmal noch so, ja, worum geht's in dem Lied? Und also ich finde sowas eigentlich sehr interessant.
Wo treten Matzen auf?
Im Roxy.
Wie groß ist das? Also wie viele Leute passen da rein?
Keine Ahnung.
Ist nicht so riesig, ne? Klingt nicht so, als wäre es eine riesige Location.
Nö, irgendwie ist auch nicht so riesig.
Und willst du da auch wieder vorne an der Bühne stehen?
Ja, das, also ich habe meine Freundin, so wie wir die Karten gekauft haben, habe ich gleich so gesagt, weil ich glaube, es fängt um 8 an, um 7 ist Einlass, habe ich gemeint, so. Mir ist aber schon klar, dass wir dann mindestens 2 Stunden vor Anfang des Konzertes da sein müssen.
Und dann geht das lange Warten los.
Ja.
Ist ja auch nervig. Dann stehst du da und stehst und stehst und sitzt erstmal eine ganze Zeit. Und dann stehst du und wartest und guckst immer auf die Uhr und denkst, was, ich habe doch vor einer Stunde das letzte Mal auf die Uhr geguckt. Wieso ist der Zeiger nur eine Minute weiter? Ah, ätzend.
Aber das schlimmste Warten überhaupt war vor dem Pink-Konzert. Es war brüllend heiß. Und wir hatten natürlich dadurch, dass wir gedacht, also wir waren jetzt gar nicht mal, wir waren glaube ich eine Stunde vor Einlass da, weil ich wollte halt, weil es gibt ja jetzt so Inner Circle vor der Bühne.
Ja. Sehr gut.
Und also ich finde das ja saugeil, weil es war dann wirklich so, saßen wir dann so auf so einer Decke und so und haben gechillt erstmal, bevor es angefangen hatte. Und dann halt war es wirklich so, habe ich zu meiner Mutter gemeint, also eine Stunde vor Einlass will ich mindestens da sein. Und dadurch sind wir eigentlich, wir waren jetzt nicht die Ersten, die da standen, aber noch gut vorne. Weil da waren auch noch ein paar Vorbands. Eine Vorband war richtig geil. Ich glaube, die hießen irgendwie Good Charlotte oder sowas.
Ja, ja, die gibt's. Sehr gut.
Ja, die ist saugeil gewesen.
Ja.
Und dann halt haben wir so eine Stunde vorher dort gewartet. Weil es ja so Pink ist, das war die, wo Pink einen Tag davor von der Bühne gefallen ist.
Ah, ja, 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 ja. Das ging ja sehr durch die Medien, natürlich, ja.
Ja, und danach, also Pink war echt total sympathisch, stand die auf der Bühne, hat noch so gesagt, so, yesterday I fall down from the, keine Ahnung, welches Bühne.
Stage.
Genau.
Stage, ja.
Ja, und also die kam echt total sympathisch rüber, aber was halt nur dumm war, ich glaube, die hat wahrscheinlich erst später angefangen zu proben und da war zum Schluss noch so Feuerwerkzeugs und das war auch bei der Show zum Schluss und dann halt standen wir da, ich glaube 2 Stunden in der brüllenden Hitze, hatten kaum was zu trinken dabei und das war echt grausam.
Aber am Sonntag wird alles schön bei Matzen, da wünsche ich dir viel Spaß dabei.
Ja.
Und grüß mir mal Anouk und Yu, unbekannterweise.
Ah. Ja.
So, danke für deinen Anruf, viel Spaß bei Matzen.
Okay.
Tschüss.
Ja. Tschüss.
Sehr gut. So, dann machen wir weiter. 0800 80, 5 mal die 5. Die Nummer könnt ihr anrufen die ganze Zeit. Ist immer jemand am Telefon. Und dann seid ihr vielleicht gleich auch mal hier in der Sendung mit eurem Thema. Marc, 18 Jahre aus Bremerhaven, ist jetzt dran zum Thema Fernbeziehung.
Hallo.
Stimmt so, ne? Fernbeziehung ist ein Thema.
Genau, weil ich habe das vorhin mitgehört mit dem, ich weiß nicht, 14 war er, glaube ich, und hat da das Thema Fernbeziehung angesprochen.
Ja, 15 war er. Egal, aber in etwa so.
Ja, also ich kann nur sagen, ich habe selber sowas hinter mir und ich weiß nicht, ob er jetzt noch zuhört, also ich sage ihm gleich, wie es ist. Ich rate ihn davon ab.
Also du hast auch eine Beziehung geführt übers Internet?
Ich hatte auch eine Beziehung geführt über Internet. Nun war es bei mir so, dass wir uns am Wochenende mal sehen konnten.
Was ja schon mal ein erheblicher Unterschied ist zu dem, was der Michael, hieß er Michael? Nee, wie hieß er denn? Habe ich den Namen mir nicht aufgeschrieben. Also das ist ja ein Unterschied. Die haben sich ja wirklich bisher nur übers Internet unterhalten. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, ob man sich am Wochenende sieht oder ob man sich wirklich ausschließlich über Webcams unterhält.
Naja, also dazu muss ich sagen, ich hatte das gehabt und vom PC, wie du schon sagtest, kann man viel schreiben. Und letzten Endes ist es so ausgegangen, dass meine, wo ich damals dachte, Freundin mit meinem besten Freund was angefangen hat und auch mit ihm im Bett war.
Im Bett oder im Chat?
Im Bett.
Im Bett, okay. Mhm.
Und deswegen, also ich kann davon nur abraten. Ich hatte damals, ich war auch Radiomoderator und hatte damals auch so eine Sendung und Thema Fernbeziehung hatte ich da angesprochen und da hatte ich auch viele Menschen, Leute, die selber solche Erfahrungen gemacht haben und nicht gute Erfahrungen.
Mhm. Ja, Fernbeziehung ist grundsätzlich ja immer mit sehr viel Schmerz verbunden. Entweder man leidet die ganze Woche, weil man Sehnsucht hat, oder man verkrampft total in diesen anderthalb Tagen, die man sich sieht, weil man denkt, jetzt muss auch alles super sein, jetzt müssen wir alles machen, wir müssen ins Bett gehen, wir müssen aber auch ins Kino gehen, wir müssen essen, wir müssen Spaß haben und dann pups, fährt man schon wieder nach Hause und leidet wieder fünf Tage. Ich kann das auch immer nicht glauben, wenn Leute sagen, Fernbeziehung ist voll super.
Das kann ich auch nicht sagen, glauben. Also ich meine, ich habe jetzt zurzeit eine Freundin, die wohnt jetzt auch nicht unbedingt in meiner Nähe. Das ist auch mal gut 10 Minuten, 20 Minuten Fahrt dahin.
Ja, ja.
Also die habe ich auch übers Internet kennengelernt und muss sagen, aber ich bin ja schon fast 2 Jahre glücklich mit ihr zusammen. Daran soll es nicht scheitern, auch wenn wir uns nur am Wochenende sehen. Aber grundsätzlich habe ich damit nur schlechte Erfahrungen gemacht, weil vom PC, die Hemmungen sind einfach nicht da, die man im realen Leben hat. Und das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und wenn man, so wie es bei ihm war, dann sich gar nicht sieht, ja, dann, also er kennt die Person nicht wirklich.
Nee, natürlich nicht. Also er wird natürlich, das ist ja das Zwiespältige, wenn du nur übers Chatten irgendwie kommunizierst, natürlich lernst du viele Seiten an diesen Menschen kennen, die du möglicherweise gar nicht kennengelernt hättest, wenn man sich im richtigen Leben kennengelernt hätte. Denn durch diese Schutzwand ist man ja ein bisschen mutiger in dem, was man auch von sich preisgibt. Und das sind vielleicht Sachen, die man sonst erst viel später von demjenigen erfahren hätte. Ich glaube, man lernt einfach nur eine Facette des Menschen kennen. Und das ist unter Umständen aber nicht die Facette, die diese Persönlichkeit ausmacht. Und das führt dann oft zu diesen, wie soll ich mal sagen, zu dieser Disharmonie, wenn man sich dann kennenlernt, weil man denkt, hey, wenn wir chatten, dann ist der doch immer so tiefgründig und jetzt im richtigen Leben ist der eher so vergleichsweise oberflächlich. Ne? Das ist ja so, man lernt halt immer nur eine Facette kennen und die ist offensichtlich nicht die, oder nicht immer die wichtige, die prägende, für die Persönlichkeit prägende Facette. Und deswegen glaube ich auch, ist nichts wichtiger und nichts besser, als sich wirklich richtig zu sehen, zu treffen, zu berühren.
Genau. Also ich spiele selber online ein, ich sag mal, Ego-Shooter-Ballerspiel und habe da auch jemanden kennengelernt, das ist jetzt kein Weibchen, das ist, aber jedenfalls wollte ich dazu sagen, ich war eine ganze Zeit lang süchtig danach gewesen und da habe ich ihn kennengelernt. Er kommt aus Österreich, hat mich aber schon zweimal besucht und ich muss sagen, so verkehrt ist er nicht. Also man kann durchs Internet gute Leute kennenlernen.
Ja, das ist klar. Das ist ja auch, ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und das,
genau, bloß oft hast du denn das Ding, dass sie denn sagen, erstmal hast du denn das, dass sie denn nicht die Wahrheit sagen oder dass sie ja offener, wie du schon sagtest, viel offener sind, sich mehr preisgeben. Und das macht mir ja gerade Spaß am echten Leben, dass wenn ich jetzt nacheinander die ganzen Sachen rausfinde und nicht alles gleich sofort habe und
ne? Naja, aber das ist das, was ich meine. Wenn du jemanden übers Internet kennenlernst und viel tiefgründig und ehrlich kommunizierst und dann im richtigen Leben lernst du diesen Menschen dann kennen und merkst, hey, so tiefgründig ist der ja gar nicht, weil er sich halt jetzt ohne diese Schutzwand, PC-Monitor nicht mehr traut, so offen zu sprechen, dann ist man oft verwirrt und denkt, Moment, der war doch sonst immer so ehrlich und so hat sich entblößt, quasi Seele geöffnet und jetzt ist er so zurückhaltend. Das führt dann halt dazu. Was führst du denn jetzt? Aber jetzt hast du gesagt, führst du tatsächlich auch eine Fernbeziehung? Oder in der Fern, 10, 20 Minuten ist ja nicht so weit weg, aber ihr seht euch nur am Wochenende.
Wir sehen uns nur am Wochenende durch Arbeit bedingt.
Ja.
Deswegen komme ich auch auf deine Sendung, weil ich hatte gerade eben Feierabend und ich höre die wirklich ganz gerne im Auto. Und also wir sehen uns nur am Wochenende, weil ich in der Woche immer relativ lange oder schon früh anfangen muss. Und deswegen am Wochenende sehen wir uns eigentlich nur. Aber ich muss sagen, auch das ist, also meines Erachtens nach, für eine Beziehung perfekt.
Mhm.
Weil bei meiner Schwester zum Beispiel mit ihrem Freund, die sieht sich wirklich tagtäglich 24 Stunden da irgendwie aufeinander. Und dadurch ist natürlich Streik schon vorprogrammiert. So, und in der ganzen Zeit, wo wir zusammen waren, hatten wir allerhöchstens 2-3 Mal gestritten.
Ist natürlich ein anderes Extrem. Wenn du 24 Stunden aufeinander hockst, ist ja nochmal ein anderes Extrem. Irgendwo dazwischen ist, glaube ich, das Ideale.
Genau.
Marc, dann danke für deinen Anruf.
Ich danke dafür, dass es erstmal diese Sendung gibt, weil wirklich, ich finde sie klasse. Abends, wenn ich nach Hause fahre, höre ich ganz gerne.
Ich glaube auch, das ist eigentlich perfekt, weil ich kenne das ja selber. Wenn man abends noch im Auto sitzt, um diese Uhrzeit, dann ist man dankbar darum, wenn man Gesprächen folgen kann und nicht zum 100. Mal die gleiche Musik hört oder irgendwelche abgelesenen Moderationen, die dann nur aussagen, dass die größten Hits der 80er und 90er gespielt werden. Ich finde auch, ich wundere mich auch, dass es nicht viel mehr und viel häufiger sehr wortlastige Sendungen nachts gibt. Denn wer nachts Radio hört, der will wach bleiben oder der will zuhören, der hat einen Grund, dass er das Radio anhat. Und meistens sind es Leute im Auto, die irgendeine lange Strecke fahren müssen und froh sind, eben wach gehalten zu werden. Also, wundert mich, dass das nicht viel mehr gibt, aber ist ja schön, dass wir die Late Night schon mal haben.
Genau, also ich komme immer aus Bremen, muss nach Bremerhaven fahren, weil ich in Bremen arbeite. Und also, erstmal entspanne ich da kaum von der Arbeit runter. Und ich höre auch gerne zu, auch wenn es Probleme sind, so wie jetzt zum Beispiel. Ich rufe halt gerne an, weil vielleicht kann ich ja helfen.
Ja, ich glaube, bei jedem Gespräch, und sei es noch so belanglos, gibt es ja auch genügende in der Late Line, haben wir uns nichts vor, aber wird es immer einen geben, der sagt, jawohl, geht mir genauso oder recht hat er oder ach Gott, wenn das schon Probleme sind, dann geht's mir ja noch gut und solche Sachen. Nee, das ist schön. Freut mich, dass du gerne hörst, dann mach weiter. Gibt's ja 4 Mal in der Woche. Hast genug zu hören.
Genau, und ich werde auch gleich wieder einschalten.
Alles klar. Tschüss mal.
Okay, dann bedanke ich mich.
Tschüss.
Tschüss.
So, die Nummer 0880 5x5, könnt ihr noch anrufen, bis 1 Uhr bin ich ja noch da. Und nicht nur ich. Sitzen ja noch 500 gut bezahlte Redakteure draußen vor der Studioscheibe und arbeiten an der Sendung mit. Annika ist dran, 13 Jahre aus Lothringen. Guten Tag.
Hallo.
Bonjour, muss ich ja fast sagen. Oder nein, bonsoir, um ganz genau zu sein.
Ja.
So haben wir das auch abgehandelt. Mehr Französisch kann ich auch nicht mehr.
Okay.
Was gibt's?
Also ich habe eine Freundin und ich habe das Gefühl, dass sie mich oft belügt, um sich interessant zu machen. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Hast du sie mal darauf angesprochen?
Mit einer anderen Freundin, die auch mit dieser Freundin befreundet ist. Und wir haben sie mal zur Probe gestellt, halt, also gefragt, wieso sie uns belügt. Und sie hat halt nicht so wirklich eine richtige Begründung. Und jetzt ist halt die andere Freundin, mit der ich es davor gemacht habe, sehe ich nicht so oft. Und ich weiß auch nicht so wirklich, wann ich ihr trauen soll und wann sie die Wahrheit sagt und wann nicht.
Was für Lügen sind das denn zum Beispiel? Also womit macht sie sich denn interessant? Mit was lügt sie?
Na, also sie war davor auf einer anderen Schule und halt für sie anscheinend war halt diese Schule die perfekte Schule halt und ich traue ihr halt dabei jetzt nicht und davor hat sie zum Beispiel halt, sie hat Familienlügen erzählt und halt so Sachen wie, dass sie sich, sie ist von der Hautfarbe braun und dass sie sich irgendwie heller machen lassen hat, um irgendwie ihrer Mutter zu ähneln und sowas. Und die andere Freundin ist eine Cousine von ihr und sie wusste halt, dass es nicht wahr ist und ja, oder dass sie zum Beispiel einen Freund hatte, den es gar nicht gibt oder so und das nervt halt irgendwann.
Aber nur ist ja das Wichtigste an einer Freundschaft das Vertrauen, das man zu dem Menschen hat.
Mhm.
Und du vertraust ihr ja offensichtlich gar nicht.
Na doch, aber ich vertraue ihr dann erst im Nachhinein nicht mehr, also wenn ich über die Sache überlegt habe.
Aber wenn du sicher weißt, dass sie dich ständig belügt, oder ja, macht sie ja offensichtlich, warum ist dir dann ihre Freundschaft noch wichtig? Also ich wäre ungern mit jemandem befreundet, von dem ich weiß, dass er mich ständig belügt.
Na, sie hat halt auch Probleme, eher in der Schule sich ein bisschen zu integrieren, sage ich jetzt mal so.
Hm.
Und ich mag sie halt wirklich gerne, sie ist eine gute Freundin und ich habe halt total viel Spaß mit ihr. Und das einzige Problem ist halt, sie hat nicht so wirklich große Lügen. Es sind halt eher so, ja, halt um etwas Aufmerksamkeit zu kriegen.
Und aber was ist denn, wenn du ihr das direkt sagst? Dass du sagst, ich finde dich total super, ich habe Spaß mit dir, du bist eine tolle Freundin, aber diese Lügengeschichten, das nervt mich. Kannst du ja einfach
also
mal machen.
Ich weiß nicht, sie wird halt sehr schnell beleidigt. Sie war letztes Jahr in meiner Klasse. Das war in der 7. Klasse und jetzt ist sie ein halbes Jahr wieder zur anderen Schule gegangen und dann also im 2. Semester wieder zu unserer Klasse wieder rein. Und sie war halt, also ich in der 7. Klasse war halt immer, wenn wir halt ihr was vorgeworfen haben, war sie halt sehr, sehr schnell beleidigt und hat nicht mit uns geredet, also mit mir und meiner Freundin. Und ja, deswegen sage ich ihr halt auch ungern die Wahrheit, also was ich denke halt.
Aber genau das musst du machen. Also wenn du mit der befreundet bleiben willst, dann hilft nur, und das etwas ist, was dich doll an ihr stört, dann musst du es ihr sagen. Dann ist sie halt mal beleidigt.
Mhm.
Aber nur so kann sich was ändern, sonst ärgerst du dich immer mehr, ist doch klar. Du frisst doch das immer mehr in dich rein und die wird wieder lügen und dann wirst du immer wütender darüber und irgendwann, bam, explodierst du. Und die wird sich wundern, was ist denn jetzt los mit einmal so ein Zorn? Das ist das Einzige, was du machen kannst. Sag ihr das, dass dich das nervt und hofft, dass sie das ändert. Und wenn sie erstmal beleidigt ist, dann zieht sie sich halt erstmal zurück. Aber wenn sie dann drüber nachdenkt und merkt, die Annika ist aber doch eigentlich eine gute Freundin, dann wird sie auch wieder auf dich zukommen. Und wenn nicht, war es keine besonders gute Freundin.
Ja, nee, ich glaube nicht, dass sie, also zum Beispiel, wenn ich ihr, also ich sag ihr schon ab und zu mal, dass mich das und das stört oder dass ich an das und das zweifle oder so. Und dann irgendwie, keine Ahnung, dann sagt sie, also entschuldigt sie sich und so und irgendwie, ja, das ist dann so ein bisschen nicht so wichtig für sie halt.
Aber dann mache ich einfach klar, dass dir das aber sehr wichtig ist.
Mhm.
Okay?
Okay.
Okay, Annika, dankeschön. Und eine gute Nacht noch.
Ja.
Tschüss. Au revoir. Tschüss. So. Oh, hups, jetzt habe ich hier Au revoir weggedrückt, das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir den André aus Reutlingen, der möchte Bezug nehmen auf Michael, mit dem ich eben telefoniert habe, der seine Freundin verprügelt hat und das ausgerechnet vor den Augen seiner Kinder, der morgen nun eine Gerichtsverhandlung hat. Ne? André, das ist der Grund, weswegen du anrufst.
Ja, hier ist André, hallo.
Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagen willst.
Ja, ich denke einfach, natürlich kann man einfach sagen, das ist ein schlechter Mensch, der schlägt seine Frau vor seinen Kindern, das ist nicht zu verantworten und das stimmt auch alles. Das kann man auch so sehen, aber im Endeffekt muss man da auch Menschlichkeit walten lassen und ich denke, der Mann hat durch diese ja, unkontrollierte Handlung vielleicht so viel gelernt, wie er sonst nie gelernt hätte. Das hat er ja auch selber gesagt.
Mhm.
Und ich drücke ihm einfach wirklich die Daumen morgen für die Gerichtsbehandlung und möchte ihm, auch wenn ich sein Verhalten überhaupt nicht akzeptieren kann, wirklich mein absolutes Kompliment und meinen Respekt ausdrücken, mit welcher Haltung er da reingeht. Weil ich denke, viele würden sagen, ach, das versuche ich irgendwie hinzubiegen, möglichst die geringste Strafe. Und dass ein Mann in eine Verhandlung geht und sagt, ich weiß, dass ich schuldig bin und deswegen brauche ich auch keinen Anwalt, der mich verteidigt. Das finde ich eigentlich eine wirklich starke Geste und hoffentlich versteht diese Geste auch seine Frau, seine Ex-Frau.
Ach, glaube ich schon. Also natürlich ist es schwer, kann ich mir vorstellen, wenn dir sowas widerfährt als Mutter von Kindern. Also das ist, ich finde das halt, diese Kombination erschüttert mich halt. Ich will jetzt nicht sagen, nur die Frau verprügeln geht noch. Ist auch schon scheiße, aber halt das auch noch wirklich vor den Kindern, das finde ich einfach, das ist so ein dickes Paket, dass auch ich wirklich ein paar Mal schlucken muss und denken muss, Der hat schon wirklich richtig Scheiße gebaut, aber natürlich verstehe ich auch, was du meinst und diesen Respekt hat er tatsächlich verdient, dass er jetzt sagt, ich nehme die Strafe, die da kommt, entgegen, denn ich habe sie verdient.
Das Problem ist aber, was ich noch sehe, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, es gibt immer einen Menschen vor einer Tat und es gibt einen Menschen nach einer Tat und beides Mal ist es ein Mensch. Ja, und ich möchte davor bewahren, dass jetzt Leute mit einem wahnsinnig hohen moralischen Anspruch kommen, ihn abstempeln und ihm sozusagen nach dieser Tat die Menschlichkeit berauben und sagen, ja, das ist ein, den muss man einsperren, der muss hinter Gitter, der darf am sozialen Leben nicht mal teilnehmen. Er hat eine Straftat begangen und die ist auch nicht zu rechtfertigen, das ist richtig. Aber man darf ihn jetzt nicht sozusagen entmenschlichen. Also man muss ihn da schon irgendwie ein Stück weit auch noch menschlich behandeln.
Aber André, ab welcher Straftat gilt das für dich nicht mehr? Oder würdest du das jedem Straftäter zugestehen?
Also ich glaube, es steht keinem Menschen zu, einen anderen Menschen zu entmenschlichen. Also einem anderen Menschen sozusagen seine Menschlichkeit abzusprechen. Das ist erstmal generell, das steht keinem zu. Deswegen bin ich zum Beispiel auch gegen Todesstrafe. Ja? Aber ich sage, es muss eine klare Rechtsprechung geben. Und der Mann ist sich ja bewusst über die Tat. Es ist ja keiner, der sagt, naja, das ist halt passiert, und die soll sich nicht so anstellen, das hat mit mir nichts zu tun und ist ja selber schuld, hat mich auch provoziert. Sondern er sagt ja ganz klar, ich bin schuldig, ich weiß um meine Schuld, ich relativiere meine Schuld auch gar nicht und ich dementiere sie auch gar nicht, sondern ich stehe dazu. Also der Mann, der hat ja eine absolut gute Selbstwahrnehmung und überhaupt gar keine verschobene Wahrnehmung. Also der weiß ja absolut, wo er steht gerade. Und da sage ich, dann kann man doch diesen Menschen nicht von der Schuld freisprechen. Auf keinen Fall. Der soll seine Schuld kriegen, er soll seine Strafe kriegen, der soll die auch, wenn es auf Gefängnis geht, die auch absitzen. Das macht er auch sicherlich. Aber er hat doch was gelernt. Verstehst du,
was
ich meine?
Ich verstehe, was du meinst. Ich versuche nur, also ich gehe den Weg ja sogar gedanklich mit dir mit. Ich gehe halt nur jetzt nochmal 100 Schritte weiter und nehme irgend so einen perversen Kinderschänder, bei dem es schwieriger ist. Selbst wenn jetzt einer anrufen würde und sagen würde, du, ich hatte Drogen genommen, mir ist die Brille kaputt gegangen, ich hatte einen schlechten Tag und dann habe ich halt dieses Kind auf der Straße aufgesammelt und alles Weitere wollen wir jetzt mal uns hier nicht ausmalen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Da zum Beispiel, bin ich ganz ehrlich, könnte ich, und selbst wenn der hinterher 100 Mal sagt, ich habe dann einen Drogenentzug gemacht oder ich bin beim Psychologen gewesen, da bin ich nicht sehr, sehr doll bereit zu entschuldigen.
Ich entschuldige auch gar nicht. Das möchte ich doch ganz klar sagen. Mich hören ja auch gerade Leute. Ich entschuldige da gar nichts. Ich sage auch nicht, dass relativiert sein jetziges Verhalten relativiert irgendwie ein Strafmaß oder spreche mich dafür aus, dass das Strafmaß relativiert wird oder dass sein Schuldanteil da irgendwie wieder relativiert wird. Überhaupt nicht. Ich will bloß, dass die Leute beides sehen. Beide Seiten. Und wenn wir bei deinem Bild bleiben mit dem Kinderschänder, ja, ganz klare Rechtsprechung gibt es dafür. Ganz klar durchziehen, hart verfahren, auch zum Schutz der Gesellschaft. Und bei dem ist es ja auch so, Schutz vor der Frau. Ja, also seine Frau muss sich ja auch irgendwo schützen. Mhm. Und er muss sich ja auch teilweise selber schützen, ein Stück weit. Weil er kann ja nicht ausschließen, also er kann ja nicht glaubhaft sagen, er kann ja keine Garantie ausstellen, dass das nie wieder vorkommt. Er kann es ja nur vornehmen. Deswegen muss er ja in therapeutische Behandlung, um die Garantiechance zu erhöhen, dass es nicht wieder vorkommt. Aber verstehen wir das nochmal richtig. Hier spricht sich ein Mann selber schuldig. Das hat er ja getan.
Das hat er gemacht, ja.
Und er geht sozusagen in Anführungsstrichen als Bild nackt in eine Gerichtsverhandlung, wo er weiß, er kann nur als Schuldiger rauskommen.
Also ja, so hat er es erzählt. Ja, ja. Also ich finde das ja auch. Ich bin froh, dass er da gar nicht rumgeeiert hat, sondern dass er wirklich sagt,
der Mann hat ein Standing. Der hat eine Straftat begangen. Der hat einen Bockmist gebaut. Aber also ich kenne wenige Menschen. Ich kenne gar keine Menschen, die sowas begangen haben, sage ich ganz ehrlich, aber ich kenne noch weniger Menschen, die zu einer Sache, die sie verbockt haben, so stehen. Mhm. Und wenn das stimmt, also das ist natürlich immer die Frage, wenn das stimmt, was er sagt, ja, aber wenn das stimmt, was er sagt, wenn er wirklich dieses Standing hat und diese mit aus dieser Straftat mit so einer Gradlinigkeit rausgeht, dann sage ich Respekt. Mehr sage ich dann nicht. Ich sage nicht, dann ist die Strafe irgendwie geringer oder dann ist die Schuld auch nicht mehr, dann ist die Straftat nicht so schlimm. Dann sage ich nur, ich würde mir manchmal in meinem Alltag Menschen wünschen, die zu dem, was sie tun, so konsequent stehen.
So wie der Gutenberg, meinst du?
Na, der Gutenberg steht ja nicht wirklich dazu. Also der Gutenberg, ich glaube, der ist ein Player, aber das ist nicht das Thema. Also der ist nämlich ein Spieler. Der weiß, ab wann er einen Schritt zurückgeht, damit der Zweifel wieder vorkommt. Und gehen wir ihm 5 Jahre, dann werden wir wieder sehen.
Aber ich finde das, jetzt schweifen wir klassisch ab, aber ich finde das ja wirklich faszinierend, dass man nicht erahnen kann, was Gutenberg eigentlich da getan hat. Also was er, es gibt von Volker Pispers, musst du vielleicht mal im Internet googeln, einen sehr guten Monolog zu dem Thema Gutenberg, weil man weiß ja gar nicht ganz genau, was man dem jetzt noch zugute halten könnte, dass er, ja, was eigentlich, er hat diese Doktorarbeit möglicherweise selbst geschrieben, und hat aber unwissentlich ganz viele Sachen kopiert. Einfach so beim Schreiben seiner Doktorarbeit hat er ganz viele Sachen kopiert und das hat er selber gar nicht mitgekriegt.
Das ist ja gar nicht wichtig.
Wenn das so wäre, dann müsste man sagen, der ist ja geisteskrank.
Nee, der ist genial. Der Mann ist genial.
Und du meinst, der ist genial? Aber was hat er denn getan, deiner Meinung nach? Ich meine, jetzt spekulieren wir blöd, aber was hat er wirklich getan? Was glaubst du? Hat er das?
Ich glaube, der hat eine gute Doktorarbeit geschrieben und hat einen ziemlich blöden Doktorvater. Vielleicht habe ich morgen eine Rechtsklage wegen Verleumdung im Briefkasten, mir egal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Doktorvater da einen Schuldanteil mit hat. Und ich, wenn ich der Gutenberg wäre und ich hätte einen Doktorvater, der so eine Doktorarbeit durchgehen lässt mit den gestohlenen Fußnoten, Anführungsstrichen, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Doktorvater war parteiisch, denn er hat ja mit einer, der Gutenberg hat ja mit der bestmöglichsten Note seine Doktorarbeit geschrieben. Ja? Also der hat ja nicht mit 2, noch irgendwas geschrieben, sondern mit 1,0. Mit Belobigung. Ja? Das heißt, der Doktorvater war entweder parteiisch oder der Doktorvater war stockdoof. Aber da ist einer der größten internationalen Professoren in dem Bereich ist, glaube ich das nicht. Das heißt, der Gutenberg hat eigentlich alle guten Chancen zu sagen, hallo, lieber Doktorvater, du hast mich da was reingeritten. Du hättest mich davor warnen müssen.
Ich glaube ja, das ist nur meine Meinung, dass keine Sau diese Doktorarbeiten liest. Mal ganz davon abgesehen, dass ich auch nicht verstehe, warum es dieses Prinzip der Doktorarbeit überhaupt noch gibt.
Ja, es ist total altmodisch.
Weil es wurde zu jedem Thema irgendwas geschrieben. Wenn du tatsächlich heutzutage noch eine Doktorarbeit schreiben willst, dann musst du ja so abstruse
es ist gut verhalten von Regen,
ja,
aber was ich weiß.
Abstruse Themen dir ausdenken.
Was keinen juckt.
Und die aber wahrscheinlich trotzdem auch schon mal jemand behandelt hat. Also dieses ganze System der Doktorarbeit halte ich auch für Blödsinn. Man muss irgendwie einen Weg finden,
einen
Doktortitel anders zu vergeben, meinetwegen durch eine Prüfung. Wenn man dann unbedingt einen Doktortitel haben will, aber die Doktorarbeit an sich ist ja schon Quatsch und ich glaube...
Das bringt ihm auch gar nichts.
Ich glaube auch, das liest auch keine Sau. Und ich würde auch fast vermuten, von 10 Doktorvätern lesen vielleicht 2 tatsächlich die Doktorarbeit ihres wie sagt man denn?
Der Doktorvater liest das ja generell. Der Doktorvater liest das schon, aber die Leute...
Die wäre ich nicht mal sicher.
Die müssen das ja lesen, weil die haben ja zig Gespräche.
Aber im Fall Gutenberg, glaubst du wirklich, der hat das gelesen?
Der Doktorvater hat das gelesen.
Ja, aber wenn er das gelesen hat, dann muss er ja gemerkt haben, was er sich da für einen Quatsch zusammenkopiert hat.
Ja eben, aber juristisch gesehen ist es doch egal. Juristisch gesehen interessiert doch nur, er hat einen Doktorvater, hat das durchgehen lassen und das ganze Gremium hat die Doktorarbeit mit 1,0 bewertet. Das ist doch interessant. Und die Frage ist doch, wie kommt der Gutenberg zu dieser Arbeit, obwohl die Fußnoten, die er geklaut hat, eigentlich damals schon aktueller Forschungsstand waren? Und das ist die Frage. Die Frage ist, hat er das ganze Gremium versagt? Hat der Doktorvater versagt? Und wenn der Doktorvater versagt hat, dann hat der Gutenberg gute Chancen auf Schadensersatzklagung. Weil er hat ja immerhin einen Doktortitel verloren, hat immerhin einen Rücktritt dadurch in Kauf nehmen müssen. Das sind schon,
aber,
sind schon Fakten.
Und da schließt sich ja der Kreis. Er hat sich aber auch hat doch dann auch gesagt, so, da habe ich Mist gebaut, wie der Michael vorhin.
Ja.
Könnte man doch jetzt auch Respekt haben.
Könnte man, aber er hat aber der von Gutenberg hat das ja nicht so gesagt. Erstmal hatte der Gutenberg einen guten Anwalt, der da eingeschaltet hat sicherlich. Zweitens ist der Gutenberg nicht von alleine gekommen und das dritte ist, der Gutenberg hat immer, wenn man das hier anguckt, immer nur so viel zugegeben, wie vorher schon rausgekommen ist.
Die Salami-Taktik.
Genau, und das ist der Unterschied. Aber der Michael vorhin, der hat da gar keinen Hehl drum gemacht. Der hat da wirklich, also ich will ihn jetzt nicht heilig sprechen und nicht überhöhen, ja.
nee, aber ist schon klar.
Der hat ja, wenn du jetzt gefragt hättest, ja, du hast ihn gefragt, ja, hast deine Frau geschlagen. Er hat gesagt, ja. Aber er hat ja auch alles andere erzählt drumherum.
Mhm.
Er hat ja nicht,
Ja, das stimmt schon.
Und der Gutenberg, wenn rausgekommen ist, Fußnote, dann sind es eine Woche vergangen, hat er gesagt, ja, ich habe erkannt, in meiner Arbeit sind Fehler, die mit der wissenschaftlichen Forschung nicht vereinbar sind.
Aber das ist ja das Nächste, was einem wundert. Wenn du diese immer noch mal davon ausgehen, er hat das selber geschrieben und du merkst, oh, die sind mir auf der Spur. Die haben da schon was gefunden. Da ist ja auch schon fraglich, was er dann geglaubt hat. Hat er geglaubt, den Rest finden die nicht?
Nö, der hat geglaubt, der Doktortitel, den hat er ja freiwillig abgegeben. Und ihm war völlig klar, dass wenn er den Doktortitel freiwillig abgibt...
Dass dann keiner mehr weiter gräbt?
Nee, um mir geht's was anderes. Ich glaube, dass es ihm darum geht, dass er die Uni Bayreuth rankriegt. Weil jetzt ist er nämlich Werbegesicht für die juristische Fakultät der Uni Bayreuth. Im Internet gibt es dazu auch einen kurzen Trailer, wo er darum wirbt, dass auch junge Leute Jura in der Uni Bayreuth studieren können.
Ja, aber das
können.
War ja vorher.
Ja, aber ich sage, ich gebe Brief und Siegel darauf, dass der Gutenberg innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Ehrendoktor der Uni Bayreuth kriegt.
Im Leben nicht. Nein, im Leben nicht.
Das 100 Pro.
Wofür was denn?
Für was? Weil die Uni Bayreuth durch den so einen dermaßen tiefen Ruhrverlust einfach hat, dass die einfach sagen, hallo, also wenn wir jetzt sozusagen nach vorne gehen wollen, dann können wir es nur noch mit dem Gutenberg. Das ist einfach so. Ich glaube, die krallen sich den.
Das glaube ich nicht.
Glaub ich, schon.
Ich glaube, die schämen sich in Grund und Boden. Wenn irgendwo noch ein bisschen Ehre in diesen Menschen ist, dann schämen die sich doch wahrscheinlich in Grund und Boden, dass das passiert ist. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die in 2 Jahren sagen, das ist jetzt unser neues Vorzeigegesicht. Der hat's gut gemacht. Das wird doch an Gutenberg kleben, solange wir denken können.
Ja, das, aber ich denke halt, die haben ja nun nicht nur das Problem mit Gutenberg. Die haben ja ein Problem, dass die Pädagogik nicht mehr geglaubt wird. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja nicht nur, das eine Problem ist ja Gutenberg, dass ihm sagt, okay, die haben die Fußnoten geklaut. Wunderbar, kann man so stehen lassen, passt. Aber das Problem ist ja, dass an der Uni Bayreuth die Doktorarbeit durchging. Das ist das Problem.
Deswegen sage ich, die wollen.
Und deswegen sage ich, müssen die stehen ja als Universität Bayreuth mit ihren Professoren total in der Kritik auch. Nicht nur der Gutenberg.
Ja, zu Recht.
Zu Recht, klar. Deswegen denke ich mir, müssen die irgendwie gucken, dass sie das wieder hinbiegen. Das können die eigentlich aus meiner Sicht von der öffentlichen Wahrnehmung nur, indem sie entweder ganz rigoros gegen den Gutenberg vorgehen, da wird es aber Klagen hageln, ohne Ende im Hintergrund. Also werden die sagen, naja, halten wir, also vermute ich, vielleicht bin ich ein bisschen naiv, vermute ich, wenn die sagen, na, halten wir die Bälle ein bisschen flach oder ein bisschen flacher und versuchen, dem Gutenberg den Schaden zu, in Anführungsstrichen vielleicht das Wort, zu ersetzen, indem man einfach sagt, okay.
Ach, du meinst, entweder, die wollen ihn ruhig stellen, indem sie ihm einen Ehrendoktor geben, dass er aufhört, womöglich. Nee, das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Nee, ich kann, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Aber der Schaden ist viel größer. Ich glaube, der Schaden ist richtig groß für die Uni Bayreuth. Weil jetzt ist nämlich der Gutenberg von der Politik dann mal, oder zumindest von der obersten Fläche mal weg, und der wird natürlich bohren. Der wird bohren. Überleg doch mal, wenn oder.
Aber meinst du wirklich, du fertigst eine beschissene Doktorarbeit an, die zusammenkopiert ist und die einfach wissenschaftlich eine Null ist? So, und das hast du gemacht. Meinst du wirklich, dass du dich dann hinstellst und sagst, so, aber ihr da an der Uni Bayreuth, ihr hättet die gar nicht abnehmen dürfen und jetzt verklage ich euch und da werden wir schon mal sehen, was ihr davon habt? Das glaube ich nicht. So viel Chuzpe wird er nicht haben, um das schöne Wort Chuzpe.
Was heißt das?
So viel Dreistigkeit wird er, glaube ich, nicht haben, dass er sich jetzt noch hinstellt und sagt, so, ihr seid die Doofen. Ich habe zwar eine wissenschaftlich luschige Doktorarbeit geschrieben, aber ihr seid schuld, dass ihr sie überhaupt angenommen habt. Und jetzt verklage ich euch. Das glaube ich nicht.
Naja, aber guck doch mal, wie würdest du denn reagieren?
Wenn ich Gutenberg wäre und hätte gedacht, ich hätte jetzt halt gern diesen Doktortitel, verkackt nochmal, jetzt mache ich halt wurschtlich mir halt so ein Ding da zusammen, das wird schon keiner merken. So,
Papa, also das unterstellst du ihm ja.
Da würde ich mich schämen, aber nicht auch noch hinlaufen und versuchen.
Ja, aber das unterstellst du ihm ja. Aus seiner Sicht hat er die ganzen Jahre lang eine gute Doktorarbeit geschrieben.
Ja, aber wie kann er das? Nein, aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wie soll er das denn wirklich geglaubt haben?
Ja, aber er hat es geglaubt. In dem Moment, wo das Gremium, also wenn wir das zu Ende denken, was du sagst, dann hieß es ja, wieso hat er 1,0 bekommen?
Ich sag dir das, weil die das Ding gar nicht, ich glaube, die lesen das nicht mal richtig.
Aber er hat doch eine mündliche Verteidigung bei der Doktorarbeit. Er hat doch eine mündliche Verteidigung zur Doktorarbeit. Das ist doch Teil der Doktorarbeit. Er schreibt die, wird gelesen, hat eine mündliche Verteidigung. Und bei der mündlichen Verteidigung sitzen mindestens 3 drinne und davon haben alle die Doktorarbeit gelesen und einer ist der Doktorvater und der Doktorvater hat kein Stimmrecht für die Benotung. Das heißt im Klartext, es gab schon eine neutrale Bewertung und wenn die ihm 1,0 geben, dann hat der Gutenberg aber auch ein Recht darauf, jetzt zu fragen, ja, warum gebt ihr mir ein 1,0? Entweder habt ihr es nicht gelesen, dann wie kommt ihr zu der Bewertung?
Oder sie, ich weiß genau, was du meinst, aber ich fürchte fast. Diesen,
ist ja auch mühselig, ich komme auf Michael zurück.
Ja, okay, hast du da mal reingelesen in diese Doktorarbeit? Ich glaube, wenn das jemand liest, es ist ja streckenweise gar nicht zu verstehen. Also ich habe jetzt auch nur, um Gottes Willen, winzige Auszüge gelesen, aber ich bleibe dabei, das liest keine Sau.
Okay, aber wenn es keine Sau liest, dann muss ich ja auch keine Sau aufregen, oder?
Doch. Das Problem ist ja, dass sich da jemand einen Doktortitel erschummelt hat.
Das sagst du, aber das ist zu einseitig. Das ist ja genau das Problem, auch von Micha. Das ist zu einseitig, ihm zu sagen, naja, der Herr Gutenberg hat sich einen Doktortitel erschummelt. Er hat ihn bekommen.
Ja,
auf welchem Weg auch immer.
Ja, natürlich.
Er hat ihn nicht erschummelt. Er hat eine Arbeit geschrieben, die kacke ist. Er hat eine Doktorarbeit geschrieben, die zu seinem Vorteil nicht gelesen wurde, um deine Logik aufzugreifen. Das war sein Quäntchen Glück daran. Aber er hat sie nicht erschummelt. Er hat sie einfach durch einen dummen Zufall, dass keiner die Arbeit gelesen hat oder dass die Arbeit erst später gelesen wurde, ja.
Ja, aber das ist so ein bisschen so, als würde ich in den Laden gehen und ein paar Sachen klauen und hinterher sagen, ja, wenn ihr die da so hinstellt und beim Rausgehen nicht noch solche Detektoren habt, die irgendein Signal auslösen, weil ich Ware klaue, ja, dann ist ja auch eure Schuld.
Ja, irgendwie. Aber wir reden auch was anderes. Wir reden nicht darum, ob jemand im Laden einen Apfel klaut oder ein Parfüm oder irgendwas. Wir reden ja wirklich darum, dass jemand eine bekloppte Doktorarbeit schreibt. Das ist ein Fehler von einem Gutenberg.
Ja, aber du glaubst ja, der hat das Ding geschrieben und hat wirklich geglaubt, er würde eine reguläre Doktorarbeit schreiben.
Zu dem damaligen Zeitpunkt, ja, glaube ich das.
Also wenn das der Fall sein sollte, dass der sich da hingesetzt hat und diese Arbeit geschrieben hat und der festen Überzeugung war, er macht alles richtig, dann bin ich heilfroh, dass dieser Mann kein Politiker mehr in Deutschland ist.
Ja, genau, dann bin ich auch heilfroh.
Ich glaube das aber nicht, also so bekloppt ist doch niemand.
Aber ist doch niemand so bescheuert und sagt, ich schreibe eine scheiß Doktorarbeit, kriege 1,0, muss eine Doktorarbeit auch noch publizieren. Da gibt es ja eine Publizierungspflicht.
Ja, das muss er mal. Ja, aber weil das keiner liest. Wer liest denn diese Doktorarbeit? Muss natürlich veröffentlicht werden, aber das liest doch kein Schwein. Da kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand...
Aber anscheinend doch.
Ja.
Sonst würde es jetzt nicht rauskommen.
Aber das ist halt die große Frage. War es wirklich der Zufall dieses Bremer Uni-Professors, der, so wie ich das jetzt verstanden habe, einen Vortrag halten wollte und gedacht hat, ach, lese ich hier mal, Gutenberg hat was Ähnliches schon geschrieben und dem sind dann Unregelmäßigkeiten aufgefallen? Oder,
Wort übrigens.
Oder wurde wirklich jemand beauftragt, Leute, sucht. Irgendeine Leiche muss der Gutenberg im Keller haben, schwärmt aus und sucht, bis einer was findet.
Ist ja auch egal, ich glaube, das Thema ist sehr unendlich, aber ja. Fakt ist, wie geht er damit um? Und ich finde, Gutenberg hat einen sehr, sehr arroganten Auftritt einfach. Ich wollte den Herrn Gutenberg, wenn ich jetzt Programmdirektor von, wo kommt das mal, auf ZDF oder ARD, ich würde wahnsinnig gerne mal eine Talkrunde sehen, moderiert von Maybrit Illner und nur als zwei Gäste den Herrn von Gutenberg und Michel Friedmann. Zu dem Thema. Das würde ich mal angucken. Da wäre ich gespannt.
Grundsätzlich wegen Michel Friedmann würde ich alles gucken. Das ist ein unfassbarer Typ. Aber immer unterhaltsam.
Und die beiden auf gleicher Ego-Stufe.
Aber nicht Maybrit Illner.
Ist egal. Also Moderation ist fast egal. Nur es muss halt eine Frau sein. Und es muss jemand eine Frau sein, die den beiden gewachsen ist.
Ja.
Egal. Jedenfalls zurück zu Micha noch. Abschließend. Im Vergleich zum Gutenberg fährt er halt nicht Salamitaktik, ja? Und ich meine, und
hat er ja Gutenberg vielleicht vorher auch, ja, Michael, wir haben ihn jetzt vielleicht ja auch an einer Stufe am Telefon gehabt, wo er die Salamitaktik schon hinter sich hat, das weißt du ja nicht. Vielleicht war das ja schon ein langer Prozess und er ist jetzt nach psychologischer Betreuung zu dem Punkt gekommen, ich stehe zu der ganzen Kacke, die ich gemacht habe und beschönige da nichts, das wissen wir ja nicht.
Ich kann mich aber nur auf das beziehen, was ich gehört habe, genauso wie ich mich bei Herrn Gutenberg nur auf das beziehen kann, was mir die Medien spiegeln. Und Radio ist ein Medium.
Mhm.
Ja, und ich finde halt, Respekt, abschließend nochmal gesagt, wenn der Michael ohne Anwalt mit klarem Schuldverständnis in diese Verhandlung geht, im Vergleich zum Frank Gutenberg, der einfach sagt, ja, ich konnte mich ja öffentlich gar nicht ehren äußern, weil ich ja erst noch die drei Soldaten beerdigen musste und dann seinen großen Auftritt beendet und ihnen zu sagen mit den Politiker unüblichen Worten, ich kämpfe für meine bla bla bla, aber ich bin am Ende meiner Kräfte. Und dann dreht er sich rum und geht. Also eine Mega-Inszenierung. Eine wirklich Inszenierung, die dem gar nicht würdig ist. Habe ich mich richtig drüber aufgeregt über die Rede.
Ich fand ehrlich gesagt, sein Vater später auf einer dieser Demos fiel. Da hätte ich, glaube ich, als Sohn gesagt, Papa, lass das.
Ja, aber das ist doch Inszenierung. Ich kann mein Schuldgeständnis inszenieren.
Ja, na klar.
Ja? Oder ich kann einfach sagen, ich brauche keinen Anwalt, ich bin schuldig. Ich weiß, dass ich schuldig bin, darüber diskutiere ich auch nicht. Ich will den Schuldspruch, weil ich finde, es ist das Richtige, das ist adäquat zu meinem Verhalten, dann ist gut. Und das sind einfach die großen Unterschiede.
André, wir haben lang gesprochen, genau, es war aber sehr interessant, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, dir einen schönen Abend, ja?
Tschüss.
Tschüss, Ade.
So, jetzt haben wir noch, siehst du, plötzlich ist es dann doch schon wieder 9:09. Zack, der Mario aus Magdeburg. Mario, guten Tag.
Grüß dich.
Du stehst vor der Privatinsolvenz?
Richtig.
Oder ist schon durch?
Nee, ist noch nicht, aber ich habe jetzt, ich hatte ja einen Schuldnerberatungstermin und habe mich lange Zeit darüber erstmal einen Kopf machen müssen, gehst du hin, gehst du nicht hin, gehst du hin, gehst du nicht hin, weil man will ja diese Wahrheit eigentlich gar nicht haben. Aber ich habe mich dann doch gestellt und diese Wahrheit dann doch mal ins Auge blicken müssen, weil es ja so nicht weiterging, weil Kontopfändung, dies, jenes, dalala, weil ich bin ja nur umgezogen und dadurch kam ja auch alles wieder und ich will ja auch irgendwann mal mein Leben in den Griff kriegen. Und ja, jetzt ist es so, dass natürlich die Zahl ganz böse ist. Ich sage es jetzt mal knallhart, mit meinen 23 Jahren ist es leider so, dass ich 12.000 Euro Schulden habe. Bin ich auch selber dafür verantwortlich, gebe ich mir auch selber die Schuld dafür.
Durch was entstanden?
Ich würde sagen, übliche Handyverträge. Dann mal das, könnte man, hat man sich das gekauft und dann könnte man das nicht mehr zahlen, weil man im Hartz-IV-Bereich war. Aber gut, das hätte man trotzdem machen können, das ist richtig. Gebe ich mir auch selber die Schuld dafür. Und jetzt ist es so, dass meine 12.000 Euro zur Debatte stehen und natürlich das nicht weniger wird, sondern immer mehr durch die ganzen Zinsen. Und die Schuldenberatung hat auch gesagt, da bleibt ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig, als die Privatinsolvenz zu machen. Und ich bin aber immer noch am Überlegen, machst du es nicht.
Was
und
ist die Alternative?
Es irgendwie versuchen abzuzahlen, aber wie lange sitze ich dran? Sitze ich genauso 6-7 Jahre lang dran, um das abzuzahlen?
Aber ich finde ja 12.000 Euro, das klingt für mich ja noch irgendwie zu bewerkstelligen. Also
das ist richtig. Normalerweise, sag ich mal, im Gegensatz zu anderen Leuten oder vielen anderen Leuten sind 12.000 Euro lächerlich. Das ist richtig. Aber wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 23, mache nochmal eine zweite Ausbildung und habe zwar eine Wohnung, dies und jenes, und das wird aber immer problematischer und ich weiß echt nicht mehr, wie es weitergehen soll und da bleibt mir wahrscheinlich echt nichts anderes übrig. Bloß ich kämpfe mit mir selber noch zu sagen, okay, machst du es oder machst du es nicht. Im Moment kann ich sie jetzt noch nicht machen, weil ich jetzt noch Mietschulden hatte, die ich glücklicherweise innerhalb von 2 Monaten beglichen habe. Da bin ich ganz froh drüber. Und jetzt habe ich noch meine Stromsachen zu bezahlen und dann muss ich leider Gottes meine Arbeitsstunden noch machen, die auch mit 210 Stunden sind. Und erst wenn ich die 2 Sachen weg habe, dann kann ich die Privatinsolvenz überhaupt erstmal beantragen. Und das ist natürlich blöd.
Aber der Schuldnerberater sagt dir, mach Privatinsolvenz.
Also er hat dir auch gesagt, also ab 10.000 Euro können sie es echt vergessen, das schaffen sie echt nicht mehr und machen sie die Privatinsolvenz. Nun bin ich natürlich am Überlegen, weil es hat ja auch viele Nachteile, was natürlich dann, das ist natürlich problematisch.
Bis wann musst du dich entscheiden?
Ich habe jetzt noch so lange Zeit, bis ich meine Arbeitsstunden gemacht habe und dann muss ich mich entscheiden, machst du es oder machst du es nicht. Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich das Beste sein. Was anderes wird mir ja nicht übrig bleiben. Oder hat irgendjemand der Zuhörer eine andere Idee?
Ja, wahrscheinlich wirst du die naheliegenden Ideen Geld leihen bei Eltern, Freunden.
Das bringt mir auch nichts mehr. Meine Eltern, die sind selber Hartz-IV-Empfänger, meine Mutter ist Rentnerin. Und meine Brüder, die können das auch nicht wirklich, also es wird echt schwierig. Und ich meine, wer gibt schon freiwillig jemanden 12.000 Euro und sagt, hier, begleich deine Schulden, dann zahlst du mir das ab, dann habe ich genau den gleichen Effekt. Mhm.
Mario, die Sendung ist leider vorbei, aber wenn das jetzt jemand hört und möglicherweise in einer ähnlichen Situation steckt und eine Idee hat, kann er die ja gerne auf unserer Seite lateline.de hinterlassen oder auf unserer Facebook-Seite und dann kannst du selber mal sehen, ob du damit jemanden in Kontakt trittst, der vielleicht tatsächlich, manchmal ist es ja so, für so einen Fall noch eine ganz gute Idee parat hat. Ich kann dir da wenig sagen. Ich habe zum Glück mit diesem Thema nichts zu tun gehabt bisher und hoffe auch, ich werde damit auch nichts privat zu tun haben, aber vielleicht.
Das hoffe ich auch für jeden anderen. Ja, also ich wünsche jedem anderen das nicht, dass er irgendwann in die Privatinsolvenz gehen muss. Das ist richtig.
Alles
das wünsche ich dem auch. Aber ich habe es nun mal selber verbockt und da kann man leider nichts machen. Aber ich muss dazu stehen. Irgendwann muss ich ja mal mein Leben wieder in den Griff kriegen. Und das kann ich dann wenigstens mit 30 sagen, okay, ich fange nochmal von neuem an.
Alles klar.
Wenn ich wirklich die Privatinsolvenz machen sollte.
Mario, danke für den Anruf. Vielleicht kommt ja was.
Ja, vielleicht, ich meine, vielleicht kann ich ja die Nummer hinterlassen, dass mich dann irgendwer anruft und mich da.
Ja, oder mach das. Hinterlass die Nummer. Dann bleibt man noch einen Moment dran.
Jo.
Alles klar.
Alles klar.
Tschüss.
Dann tschüss.
Tschüss. Ja, denn die Zeit ist tatsächlich schon wieder rum. Das war die Late Line von heute Abend. Und endlich weiß ich auch mal, was morgen bei Holger Klein Thema ist. Der Weltfrauentag. Zum 100. Mal ist morgen Weltfrauentag oder heute. Jetzt ist ja schon Dienstag. Und das wird morgen Thema sein oder heute Abend, wie immer ihr wollt, bei Holger Klein. Viel Spaß dabei. Ich bin Jens Uwe Krause.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4. Das Ding. Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.